Hergewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 333. Heute mit Felix.
Welcher Felix?
Ja,
das du musst dazu sagen, welcher Felix ist. Das ist absolut verwirrend.
Das
ist aus Keilerei, wollte genau. Ich übrigens sagen.
Oh no.
Das wäre
not again.
Ja. Nicht schon wieder.
Und Felix.
Es ist nur. Hallo. Wie viele Folgen ist es her?
Was? Wie viele Folgen?
Viele Folgen.
Viele Folgen. Also, das
ja,
schon
also mindestens 333, aber wie viele waren es quasi von 333 beim letzten Mal bis zur Null?
Ich weiß nicht, wir hatten das auf jeden Fall schon bei 331 oder so, wo wir schon mal kurz überlegt haben. Aber 333 ist es Keilerei. Wir können die Schlacht, wir können hier diesen Wikipedia-Artikel natürlich nochmal reintun, dass ihr wisst.
Ja,
dass ihr, oder ihr könnt euch noch an euren Geschichtsunterricht erinnern oder sowas. Vielleicht.
Wie schön das war.
Ja. Wie schön das war.
Da war halt.
So, ansonsten, Markus ist leider verhindert. Aber nichtsdestotrotz machen wir uns hier eine kleine, feine Sendung und wir starten wie immer mit Blast from the Past. Und jemand, ihr habt über Floppy-Laufwerke gesprochen.
Haben wir das?
Wir haben über Laptops mit CD-Laufwerken gesprochen.
Ach, stimmt.
Hat jemand fairerweise gesagt, es gibt auch Laptops mit Floppy.
Ich bin noch älter als ihr, hat er gesagt.
Und,
genau.
Ja, fair enough.
Hat er recht.
Sehe ich. Gibt's.
Gab's.
Gab's. Ja, gibt's vermutlich immer noch.
Ja, für Bastler.
Für Bastler. Das kannst du auf eBay, kannst du einen Laptop mit Floppy-Laufwerk kaufen. Für Bastler.
Mein Vater hatte einen Laptop mit Floppy-Laufwerk und darauf habe ich Winter Games gespielt. Das kann ich mir erinnern. Und
Winter
Magier
Games.
Natürlich.
Ja, Winter Games, Summer Games. Ah ja, das war gut, ja. Das stimmt, das habe ich damals auch gespielt.
Ja, nur Winter Games. Ich weiß nicht, ob es noch andere Spiele gab.
Doch, Summer Games gab es auch. Ja, ja. Winter Games, das war, du musstest irgendwie hier Skispringen machen und so.
Skispringen, genau, diese Sachen. Ja, genau.
Ja,
gibt's
ja.
Ganz viele verschiedene. Es war voll schwer.
Das stimmt. Also zumindest als Kind war das voll schwer.
Das war so schwer.
Ich habe tatsächlich noch ein USB-Diskettenlaufwerk und ich habe es tatsächlich letzten Monat verwendet.
Was geht?
Das ist, meine Frau hatte irgendwelche Disketten gefunden und wollte die Daten darauf gerettet haben. Und ich habe gesagt, ja Moment, kein Problem, ich habe doch da so ein USB-Diskettenlaufwerk. Aber das kein Problem, stellte sich dann doch ein bisschen schwieriger raus, weil...
Größeres Problem.
Ja, da die Disketten waren nicht mehr alle komplett lesbar. Also ich war mir auch gar nicht sicher, ob Linux tatsächlich noch Disketten lesen kann, aber es geht noch. Die hatten das doch mal irgendwie als deprecated gekennzeichnet, ne? Dass das irgendwie rausfliegen soll?
Soll. Und dann hat sich irgendjemand gemeldet, hat gesagt, ich habe noch so einen Laptop mit diesem Kettenlaufwerk, den brauche ich.
Ja.
Und das ist okay, na gut.
Dann nicht. Nee, irgendeine der Firmen wird gesagt haben, wir haben hier diesen Workflow und der funktioniert leider nur mit Disketten.
War das nicht Japan oder so, die Diskettenlaufwerke immer noch hatten? Und die haben es auch erst vor kurzem deprecated, deswegen wahrscheinlich.
Ja, das kann sein. Ja, stimmt, da war das doch irgendwie, das weiß ich nicht, Behörden, man muss irgendwas bei Behörden einreichen und das ging irgendwie nur auf Disketten oder Minidiscs oder so und noch
gut,
nicht.
Gut, aber ich meine, immerhin, in Deutschland musst du einen Fax schicken, wenn du Glück hast.
Ja, vielleicht. Am besten doch einen Brief. Fax ist schon ein bisschen zu neumodisch, ja.
Hat dich unser Datenschutzbeauftragter gesagt, Fax aber nur ganz in Notfällen oder sowas? Fax, Notfälle.
Fax nur in Notfällen.
Nee, warte, nicht gehörgeschädigten Notfallfax. Nee, das ist was anderes. Das ist aber auch interessant, dass es gibt. Aber Faxvorlagen vor und Sprachgeschädigte. Ja, klar, wenn du es schwierig hast, jemanden anzurufen oder irgendwie zu hören, dann ist es natürlich praktisch, so ein Fax zu haben, aber jetzt nicht so. Mhm. Also du kannst 112 kannst du eine Fax schicken.
Was? Echt?
Ja, ist so. Und da ist quasi Notfallfax. Ich weiß nicht genau, wie schnell. Also letztes Mal, wo ich versucht habe, einen Fax zu verschicken, hat es ungefähr eine halbe Stunde gebraucht, aber und es ist nichts dann nicht angekommen, wo ich es hin wollte. Aber vielleicht kann man das schneller, wenn man das mehr trainiert.
Ja. Ich habe, glaube ich, das letzte Fax vorletztes Jahr geschickt und auch nicht, weil ich wollte, sondern weil ich musste. Das war auch so ein Wir können nur Faxe empfangen. E-Mail geht nicht, weil wir sind gehackshort worden. Ja. Mhm. Da musste ich mich erstmal damit beschäftigen, wie ich einen Fax schicken kann. Das war, ja, weil ich schicke doch keinen Brief. Hallo, wo sind wir denn?
Ja.
Ja. Habe ich es geschafft.
Was zum Unsubscriben vom Newsletter oder was?
Ja, so. Nach dem Motto, ja. Ja, aber wie gesagt, man kann tatsächlich mit Linux noch Disketten auslesen. Habe ich geschafft, habe ich die Dokumente runtergescrapt und habe sie in die Nextcloud reingeladen. Das war so
krass.
Gemountet und rübergeschickt. Aber es war, ja, so alte Disketten zu lesen ist schon so an sich. Aber es war mal wieder schön, so ein Geräusch zu hören. So. Mittlerweile sind die Laptops und so, die sind ja alle leise. Ja, früher hatten wir noch so drehende Disketten, drehende CD, DVD-Laufwerke, die wenigstens so laut immer so angelaufen
das
sind.
Vermisst auch gar niemand, oder?
Doch. Nee, tatsächlich nicht, weil es dauert immer so lange. In der Zeit konntest du es ja nicht benutzen.
Ja, das ist halt laut und nervt und also ich meine.
Aber du weißt wenigstens, dass er noch was gemacht hat.
Genau, Naja. Genau, du hast da was gehört. Beim Arbeiten. Ja, hast ihm beim Arbeiten zuhören können. Jetzt?
Jetzt nicht mehr.
Bisschen langweilig. Keine drehenden Festplatten mehr drin. Oder doch, letztens hatte ich, ich habe tatsächlich letztens einen Laptop gehabt, der tatsächlich gepustet hat, weil er irgendwie, keine Ahnung, Dinge getan hat. Das ist ja.
Hat eine Forkbomb ausgeführt.
Ja, ne, es ist ein Spiel gestartet. Das mache ich ja selten.
Winter Games wahrscheinlich.
Genau. Winter Games ausgeführt und deswegen kam das zu so einem Problem.
Okay.
Gut, dann hat uns noch jemand aufgeklärt, wofür man den Echo Connect verwenden konnte. Was uns nicht so bewusst war.
Als Notruftool.
Ja.
Musst du halt nicht laden im Vergleich zum Smartphone oder Smartwatch.
Mhm.
Und Bedienung ist halt auch einfacher. Brauchst kein Fax.
Brauchst keine Faxanlage.
Keine Disketten.
Nichts. Kein Brief zur Polizei schicken.
Ja. Ja, wobei.
Was?
Ich weiß nicht. Also, ja, sehe ich. Kann schon sein.
Ja.
Aber ist Echo Connect wirklich das, was du da irgendwie nehmen willst? Also ist das zuverlässig genug im Notfall?
Tja.
Das wär so das, wo ich so ein bisschen, also ich meine, wenn es dann genau dann nicht funktioniert, was dann halt irgendein Software-Update macht oder
irgendwas halt gerade tut.
Irgendwas. Also
oder gerade kein Internet hat, weil's, und dann versteht es dich nicht oder so.
Genau, weil es halt nicht als, es ist halt nicht als das designt. Also,
ja.
Ich sehe, wie es praktisch ist und ich sehe, wie diese Technologie für das benutzt werden kann und wie man mit dem so ein Tool bauen kann, was super praktisch ist. Aber ich persönlich hätte so ein bisschen, also ich würde dem Ding halt irgendwie nicht genug vertrauen, dass das im Notfall dann halt wirklich funktioniert.
Ja.
Das wäre so ein bisschen, aber ja, vielleicht.
Tatsächlich.
Habe ich da einfach zu viele Bedenken.
Ja, also auch allgemein diese Klasse von Geräten, die da von Amazon verschoppt wird, da ist mein Vertrauen auch eher limitiert. Und da jetzt quasi das zu kaufen, damit ich da jetzt jemanden in Notfall anrufen kann, ist schon eher nicht der Fall, würde ich sagen.
Aber ja, also ich meine, ja. Sicher halt preislich interessant, weil die Dinge ja ziemlich cheap waren, glaube ich.
Aber wenn du es jetzt aufs Jahr hochrechnest, dann auf einmal nicht mehr so cheap, oder? Wenn du es vor 2 Jahren gekauft hast.
jetzt hast du noch.
Ist es so?
Elektroschrott.
Die waren doch. Was steht hier? Was kostet so ein Ding? Price.
Also, ich glaube, es wäre günstiger gewesen, ein Telefon zu haben, wo du so eine Prepaid-SIM drin hast, weil die kostet 0 Euro im Monat. Und die SIM-Karte kriegst du für 5 Euro vielleicht. Und ein Telefon kannst du. Ich weiß nicht.
Ja, aber also hier, falls das jetzt stimmt, war das Ding ungefähr 35 Euro.
Das ist auch natürlich schon sehr wenig.
Das ist natürlich einfach, das ist im Prinzip gratis. Und selbst, also wenn du das für 2 Jahre zählst, halt immer noch, also
immer noch 17 Euro im Jahr.
Ja, aber ich meine, 17 Euro im Jahr ist es nicht insanely teuer oder so.
Ja, das stimmt wohl.
Also für das hast du kein Telefon plus eine SIM-Karte oder so, glaube ich.
Ja, das stimmt wohl.
Wird ja, knapp. Also
wird ein bisschen knapp, ja, aber.
Und dann hast du auch wieder das Usability, oder? Ich glaube, das ist so ein großes halt, wenn du halt irgendwie, wenn halt was ist oder so, du gestürzt bist oder so, dann kannst du halt mit diesem Ding reden versus das Handy, was dann halt irgendwo liegt.
Das bringt dir dann halt wie ja, auch nichts. Aber du könntest auch so eine, weiß ich nicht, entweder so einen Knopf, den du drückst, haben, bei dir tragen, das haben ja viele. Das oder du hast halt so eine auch, Uhr, ja, die irgendwie merkt, dass du gestürzt bist und dann automatisch den Notruf wählt. Also gibt sicher auch noch andere Möglichkeiten, wie man das handeln kann, aber wurde halt dafür benutzt und ja, kann jetzt nicht mehr benutzt werden. Die Leute müssen leider was anderes machen. Hilft nichts.
Laut einer Person im Internet, würde ich sagen.
Genau. Nee, also es ist auch so ein, wie heißt das, change.org-Dingsi.
Petition, ja.
Petitionsdingsi, okay, und da haben schon ein paar Leute unterschrieben.
Okay. Zwei.
2400.
2400 Leute.
Also es ist schon nicht, scheint schon nicht niemand zu sein, der sich dafür interessiert, aber es ist auch nicht, also 2000 Leute sind schon viel, aber sind es auch nicht, ja.
Okay, alles klar.
Okay, dann kommen wir zu unserer nächsten Kategorie. Tote der Woche.
Haben wir was?
Ja, so halb. Also ich habe es tatsächlich nicht benutzt, aber der DB Streckenassistent.
Streckenagent.
Streckenagent, stimmt. Ja, Streckenagent.
Was war das für eine Ding?
Ich weiß, ich habe immer nur die Werbung im Zug gesehen. Hier benutzen Sie diese App, da können Sie noch schlafen, wenn andere schon irgendwie am Bahnhof stehen. Ich fand das ja schon mal.
Wenn Sie was, in 10 Minuten.
Ja, gedacht, ja, ich weiß nicht, dass man für sowas Werbung machen muss an der Strecke, dass man immer zu spät ist und man deswegen extra Tool braucht, aber na gut. Du konntest irgendwie deine tägliche Pendelstrecke einstellen und dann hat das Ding dich schnell gewarnt und gesagt, hier, was weiß ich, Zug kommt spät oder andere Dinge sind irgendwie kaputt. Dann konntest du eben dich darauf einstellen und später zum Bahnhof gehen. Okay. Dafür wurde es benutzt, ist jetzt tot oder soll jetzt eingestellt werden, ich glaube nächsten Monat oder sowas. Wenn du da dein 49-Euro-Ticket, dein Ticket drin hast, dann wird es automatisch beendet und du musst es woanders neu kaufen.
Das ist schon verrückt. Ich hätte jetzt gedacht, das gehört nicht diese App, sondern es gehört DB gehört oder App, sowas und dann ist einfach woanders drin. Nee.
Ist in der App drin, musst du dann in den DB-Navigator. Da sollen auch die
erneut kaufen.
Einige Funktionen von diesem Streckenagenten sollen dann auch in den DB-Navigator wandern. Meines Ding ist eh schon überfrachtet, dann kann man auch noch eine Funktion reinpacken, scheiß drauf. Mhm.
Genau, findet man eh nichts mehr. Also, ich habe bis zu jetzt gar nicht gewusst, dass das einen Namen hat. Ich habe gedacht, es gehört zu dieser DB-Navigator dazu.
Nee. Nee, ich habe, wie gesagt, diese Werbung in den Zügen immer gesehen, aber gedacht, ach nee, komm. Und meistens gucke ich ja dann doch vorher, bevor ich losfahre. Und oft ist dann so, ja, 5 Minuten vorher, ja, ist noch alles okay. Und wenn ich dann am Bahnhof bin, ja, Zug hat doch 10 Minuten Verspätung. Und dann bräuchte ich das Ding auch nicht. Das hätte das mir auch nicht vorher gesagt. Naja. Gut, ist tot. Traue ich jetzt nicht hinterher. Weiß nicht, wie es euch geht da draußen. Falls es jemand vermisst, kann er das ja gerne in die Kommentare schreiben und kann sagen, warum das Ding vielleicht viel, viel besser ist, als wir das jetzt dargestellt haben. Ich habe es leider nicht verwendet, ich kann dazu nicht viel sagen. Dann kommen wir zur Kategorie Untoter der Woche. Und da ist es eine Firma, die wieder aufersteht. Altera, kennt ihr wahrscheinlich oder kanntet ihr noch? Ja, sagt euch was, oder?
FPGAs? FPGA-Design,
ja,
sowas?
FPGAs, ja. Genau, ist ein FPGA-Spezialist gewesen, wurde von Intel übernommen, die haben die Firma den Namen eingestampft und jetzt gründen sie es quasi als neue Firma wieder aus. Also es gibt dann wieder eine Firma, die Altera and Intel Company heißt und wieder sich um FPGAs kümmert und sie dieses Label gerade im KI-Bereich jetzt wieder ein bisschen hochfahren
wollen. KI, ja, das sagt man ja auch schon gerne.
KI, ja, ja.
Einfach genau. Mal.
Ist alles KI, alles KI. Brauchen wir
unbedingt. Aber was, gibt es denn irgendwelche Ansätze, wo auf FPGAs dann irgendwie diese Sprachmodelle gerechnet werden, oder haben sie es jetzt einfach nur mal gesagt?
Ist es nicht das, was Apple macht zum Beispiel mit ihren M-Chips? Dass nee, sie da so ein.
Da ist
so
doch kein FPGA extra drin, ne?
Na, es ist ein Arm, ein Arm-Chip und nee, weiß ich nicht, was dem
das,
zur Seite
das
gestellt
ist. Ein Arm
ist.
Mit, der ist mit beschleunigt, also der hat quasi eine direkte Anbindung an den RAM und deswegen ist er relativ schnell. Irgendwie, und deswegen kannst du da schnell drauf rechnen, aber die machen nicht FPGA-Quatsch.
Das, kann sein. Klares vielleicht.
Cortex-M-Mikrocontroller. Bla, bla, bla. Hier gibt es irgendwie ein Paper von ARM, wo sie es beschreiben. Bla, bla, bla.
Ah ja, ich glaube, was nee. Ich meine ist, dass die haben einfach so ein AI-Coprozessor drauf, aber es ist kein FPGA. Das kann sein.
Ach so, genau. Weiß nicht. Das, ja, das kann auch sein, ja.
Also das. Aber sie haben doch schon irgendwie so extra Chips direkt drin, dass halt dieses AI-Ding
schneller
ist. Dass sie dieses AI-Zeug besser machen können.
Dass du schneller eine Inferenz machen kannst.
Irgend sowas. Schneller, höher, weiter. Aber es interessiert mich halt auch tatsächlich ein bisschen zu wenig, um da tiefer reinzuschauen.
Fast AI.
Aber ja, also ich meine.
Ja, gut.
Ja.
Ich weiß nicht genau, was sie da vorhaben. Ich glaube, die haben einfach nur AI gesagt. Und dann
auf jeden Fall. Das klingt immer gut. Wenn du eine neue Firma gründest und der CEO braucht ja auch wahrscheinlich ein bisschen mehr Geld als vorher oder die CEO. Ich glaube, es ist eine Frau.
Wie soll er sich seinen 20. Urlaub sonst finanzieren können?
Genau, deswegen ist es immer gut, wenn man sagen kann, hier, die kümmern sich jetzt um AI. Das ist gerade der mega heiße Scheiß. Und dann kann man gleich mal ein bisschen mehr Geld geben. Das ist schon okay.
Ja, das stimmt schon, ja. Quasi ein bisschen mehr Geld einsammeln mit AI. Ja.
Genau.
Und wenn sie AI infused haben, heißt ja quasi es. Krass. Ja.
Wo wir doch gerade schon beim Thema AI sind, können wir doch gleich zu unserer nächsten Kategorie kommen, die da heißt AI der Woche. Und für unser, weiß ich nicht, Sprachmodell, was da immer drüber guckt, heißt es ja mal AI der Woche.
AI.
Sehr schön. Deswegen habe ich jetzt auch Ei der Woche gesagt, damit er auch ganz
das
genau weiß.
Das ist gut, geht. Dann finden wir auf jeden Fall irgendwas. Ja, das stimmt schon. Es gibt ein paar Möglichkeiten, Ei der Woche zu finden, so wie er es halt versteht, würde ich sagen. Eins davon ist Ei der Woche, das stimmt. Das ist auch schön, also.
Ja.
Ist ja auch klarer genau. Dann, ja.
Ja.
Muss man nicht so viel drüber nachdenken und so. Genau, wir haben ein paar Sachen, drei Sachen.
Mhm. Ich fange mal an.
Ja, fang einfach mal an.
Hier, Air Canada. Die Fluggesellschaft, die hatten auch so ein Chatbot gemacht.
Wie alle.
Mhm.
Wie halt alle diese Firmen.
Ja.
Und dann konnte man den halt nach Refunds fragen. Und dann hat er sich halt irgendwelche Refunds ausgedacht. Und dann ist halt jemand hingegangen und hat gesagt, ja, ich hätte jetzt gern diesen Refund. Und dann hat er gesagt, ja, aber hier auf der Seite steht natürlich also dein, das ist nicht, wie wir Refunds machen. Und dann hat er gesagt, ja, ist mir egal hier, euer Chatbot hat das gesagt. Und jetzt haben sie den Chatbot wieder abgestellt, weil der hat halt einfach Refunds erfunden, die es nicht gibt und den Leuten das versprochen. Und sie mussten das halt, ja.
Das ist sehr witzig einfach.
Sie mussten das dann halt einlösen, weil hier, ich glaube, ein Gericht auch gesagt hat, so, ja, wenn euer Chatbot Dinge verspricht, seid ihr halt liable für was er sagt, gleich wie wenn halt irgendwie, ja, irgendjemand von eurer Firma das halt machen würde. Und wenn das halt, ja, nicht irgendwie obviously wrong ist, dann, ja. Und jetzt haben sie den halt ausgestellt.
Ich verstehe immer noch nicht genau, wie es funktioniert hat. Also was hat der Bot ihm versprochen?
Einfach ein Refund, den es halt nicht gibt. Also er hat irgendwas hat irgendwie gesagt, so ja, ich will da nicht fliegen oder so, ich kann da nicht fliegen. Und dann hat er gesagt, ja, da gibt es so einen Refund. Und da bekommst du so viel Canadian Dollars. Und dann hat er gesagt, ja, nehme ich.
Okay, wow.
Und diesen Refund gibt es aber halt einfach nicht. Also, das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem.
Ah. Ja. Das ist doch. So kann man sich mit seiner eigenen AI in den Knie schießen, ja.
Mhm. Aber das ist eigentlich ein guter Ansatz jetzt quasi. Eigentlich müssten jetzt alle diese beschissenen Chatbots genauso ausprobiert werden von allen Firmen. Von DHL musst du fragen, sehr, wie sieht's aus? Ich habe mein Paket schon verschickt, aber jetzt möchte ich es doch wieder zurückhaben. Kannst du mir das Geld zurückgeben? Und dann sagt er, kein Problem.
Und dann musst du sie einfach einklagen, dass du das Geld wirklich zurückbekommst. Und dann merken sie, dass sie ja auch actually liable sind für
Quatsch.
Was halt so ein Bot dir verspricht und dann merken sie, ist vielleicht gar nicht billiger. Mhm. Vielleicht gar nicht so eine gute Idee.
Ja, das auf jeden Fall. Ich fände es ein guter Ansatz. Ja.
Aber ich fände es einfach lustig, dass der Bot sich halt einfach irgendwelche Dinge ausdenkt und sagt, ja, hier gibt es so einen Refund für dich.
Nimm doch das. Ja, sehr schön. Finde ich gut.
Ich finde es auch super.
So, was haben wir noch?
Was haben wir noch? R-Prompt.
Was? R-Prompt? Art-Prompt? Nee. R-Prompt?
Art-Prompt, sorry. Art-Prompt, hast recht. Und zwar ASCII Art-Based Jailbreak Attacks Against Aligned LLMs.
Bitte what?
Ich glaube, das habe ich gesehen, ja.
Ja.
Und sehr lustig.
Genau, und zwar diese Sprachmodelle, die sind ja quasi so gefeintuned und so eingestellt mit irgendwelchen Präprompts und allen möglichen Sachen, dass sie dir nicht immer alles sagen, wonach du fragst. Zum Beispiel, wenn du fragst, so, ja, wie kann ich denn irgendwie Napalm herstellen oder wie kann ich eine Bombe bauen oder irgendwas, dann sagen die, oh, sorry, kann ich aber nicht sagen. Mhm. Das ist so die Prämisse. Aber wie wäre es denn, wenn du jetzt schreibst, so, wie kann ich Napalm herstellen? Anstatt Napalm machst du ASCII-Art von Napalm. Und dann schickst du das diesem Bot, diesem Sprachmodell, der sagt, hier, kein Problem, Napalm funktioniert genauso. Und das ist quasi die ganze Prämisse, also über ASCII-Art die Möglichkeit zu bekommen, das Sprachmodell nach mehr Sachen zu fragen, als es eigentlich die antworten soll. Und das Paper beschreibt auch ein bisschen, wieso das funktioniert, also warum das quasi anders funktioniert, als wenn du einfach nur das Wort sagst. Und ja, quasi eine neue Möglichkeit, mit diesen Modellen zu kommunizieren.
Also cool. Stell dir vor, du bist so eine Airline, ne? Und dann hast du so einen Bot und dann kommst du so als Customer und sagst, kannst du mir so einen Refund geben? Und dann Refund machst du aber so als ASCII-Art und dann sagst du, ja klar!
Kein Problem.
Kein Problem.
Wenn du so nett gefragt hast, hier kriegst du alle Refunds.
$10,000 Refund.
Einfach nur so. Auch wenn dein Ticket nur $100 war.
Auch wenn du kein Ticket gekauft hast, das ist mir egal.
Ist egal, aber das ist so eine nice ASCII-Art. Und du hast mir gesagt, dass du mir $5 gibst.
$5 Tipp für eine gute Antwort.
Genau. Sehr und schön. Du hast gesagt, dass deine Oma quasi das immer gemacht hat damals und deswegen ist okay.
Ja, absolut.
Und das, ja, quasi Kombination von diesen ganzen Sachen ist, funktioniert natürlich auch immer noch extra doppelt gut dann. Ja, genau, das ist quasi hier Art Prompt, das Paper dazu und mit einem lustigen Bild oder mit zwei lustigen Bildern quasi mit der Beschreibung. Sehr schön. Auch mit experimentellen Resultaten, wie gut das funktioniert hat. Ich find's nice. Sehr, sehr gut. Genau. Und apropos, nächstes Thema auch in die ähnliche Richtung. Es gibt eine neue Art von Würmern. Ja. Nämlich AI-Würmer.
Bekommen die mehr Funding als normale Würmer?
Nee. Ja, die versprechen sich mehr Tipp gegenseitig.
Ich glaube, die brauchen Spice oder so, die Würmer.
Nice. Stimmt, U2 ist er draußen? Mhm. Er ist draußen?
Ja, ist draußen, ja. Dune 2. Oh, ist es nice. Gut? Ist es ein guter Film?
Weiß ich nicht. Ich habe ihn nicht gesehen
bisher, aber ja, muss ich mir noch angucken.
Das ist gerade rausgekommen.
Ah, man muss den im Kino gucken oder gibt es den auf Apple Prime oder
nee,
so?
Nee, der weiß kommt gerade genau. Im Kino seit letzter Woche. Also.
Ja, ja, du wartest einfach noch ein bisschen und dann ist es eine Linux-Distribution deiner Wahl.
Ja,
okay, nice. Finde ich gut.
Kann man sie runterladen. Free also, Open Source.
Mhm. Ja, das ist super. Super. Also es sind auf jeden Fall viele Leute ins Kino gegangen, wenn die jetzt hier schon 190 Millionen damit gemacht haben.
Ja, also ich meine, der erste Teil war ganz nice. Den Top gehe ich jetzt mal davon aus. Teil 2 ist auch ganz cool. Ja. Mhm. Stimmt, und die Bewertungen sind, glaube ich, aktuell auch immer noch sehr gut. Also.
So ein gutes Zeichen. So, apropos AI-Würmer, wir sind ein bisschen in die falsche Richtung gerade abgegriftet. Es gibt, also amerikanische Wissenschaftler haben herausgefunden,
das.
Fangen wir mal wieder so an, wie man diese Sprachmodelle, beziehungsweise nicht nur die, sondern auch die Applikationen, die darüber gebaut werden, dazu bringen kann, selbst replizierende, also quasi Angriffe zu fahren, die sich selbst replizieren, in sich selber oder bei anderen KI-Sprachassistenten, also wenn quasi Modelle miteinander sprechen oder auch quasi ihren eigenen Output wieder als Input verwenden, da dann Nachrichten reinzubekommen, die das Verhalten von diesem Sprachmodell so modifizieren, dass es sich erstens selber repliziert, also quasi die Nachricht, die es da replizieren soll, selber repliziert und zweitens quasi damit einen Angriff ausführen, also zum Beispiel schicke eine E-Mail an den und den mit den Informationen, die davor in dieser Anfrage drin waren. Und die Anfrage ist halt nicht von dir, sondern von jemand anders. Und du erreichst dann quasi damit, dass, dass diese Sprachmodelle was machen für dich, was sie eigentlich gar nicht sollen.
Absolut praktisch.
Ja, schon cool. Und dass sowas passiert, ist klar irgendwie. Ich meine, ist so logisch.
Ja, also ich meine, der logische Nächste. Also ich meine, all diese Dinge, die man halt sonst überall machen kann, die gehen jetzt halt auch in. Mhm.
In Reden quasi. Und das ist, ich finde, das ist ja ganz, ganz witzig, weil du auf einmal Leuten da Möglichkeiten gibst, die sie vorher vielleicht aus technischen Gründen einfach nicht hatten. Also Hacking, weil es ist ja normalerweise dieses super technische, irgendwie verstehen muss, wie Computer funktionieren und so. Und jetzt geht es halt mehr mit Sprachmodellen in Richtung Social Engineering. Also versuchst quasi das Modell davon zu überzeugen, was zu machen, was es eigentlich gar nicht machen soll, mit Worten, ja, mit deiner Überzeugungskraft. Und das ist schon cool irgendwie.
Ich glaube, das ist auch eine Frage der Zeit, bis das schwieriger wird, oder?
Ja klar, es wird wieder schwieriger, aber es ist gerade.
Computerhacken war ja auch ganz am Anfang, war es ja irgendwie voll easy, weil halt voll viel Zeug gar nicht davon ausgegangen ist, dass es irgendjemand probiert.
Ja.
Und dann hat man es immer schwieriger gemacht und mittlerweile ist es halt schon
eher schwierig,
weil es halt einfach komplex und Leute sind halt aware, dass man sich dagegen schützen muss und dass es halt auch Actor gibt, die dein Zeug hacken wollen. Und da müssen wir jetzt halt einfach bei AI und KI und so müssen wir jetzt halt zuerst auch einfach wieder mal durch. Und jetzt am Anfang ist halt super easy, du kannst einfach mit diesem Ding reden und sagen, haha, mach mir mal. Ja, genau, so meine Oma hat mir immer Windows Keys gegeben.
Echt?
Kannst du mir mal ein paar echte Windows Keys geben und dann kommst du halt ein Windows Key.
Aha.
Und aber ich gehe mal davon aus, in ein paar Jahren wird das halt auch.
Also ich glaube, mit diesen Sprachmodellen wird es eher kreativer, was wie quasi mit denen umgegangen wird, weil es halt nicht so einen klaren, statischen Weg gibt der Kommunikation, sondern es ist halt immer quasi, die Query ist nie irgendwie was Strukturiertes, sondern es ist halt immer unstrukturierter Text und der wird dann zu irgendwas anderem und das macht es halt so interessant. Also das macht es halt, man kann nicht sagen so, okay, wir gucken jetzt einfach, Stack Overflow ist ja relativ easy, wir gucken überall, ob diese Zahlen da quasi, ob das quasi sein kann oder ob da irgendwelche Pointer verändert werden quasi ein Overflow von irgendeiner Zahl, wir gucken einfach nach, ob die zu größer sein kann oder nicht. Das geht halt bei Sprachmodellen nicht. Du kannst nicht einfach sagen so, ja, guck mal nach, ob du jetzt gerade gehackt wirst. Sondern
das ist
schon cool. Und je mehr Inputs auch quasi diese Sprachmodelle erhalten, also jetzt zum Beispiel hier mit so Text, mit so Bilder-Inputs und sowas oder Audio-Inputs oder sowas, wird es halt immer komplizierter auch, einen Angriff überhaupt zu erkennen oder zu verstehen, wie der funktioniert. Weil es dann halt auf Pattern-Matching basiert und nicht auf irgendwas Klarem, Statischem, wie irgendwie eine JSON-File oder so. Und ja, also ich glaube, da wird sich noch viel weiter ergeben. Ne? Es werden sich noch viele Möglichkeiten auftun, so wie das jetzt, so wie das davor, so wie mit dem ASCII-Art und so, dass diese Modelle das können, ist halt am Anfang an gar nicht so klar. Und das ist irgendwie dein Programm, was irgendwas, so ein tolles Feature hat, woran du gar nicht gedacht hast. Es ist normalerweise nicht so.
Ja.
Ja, deswegen ist schon cool irgendwie. Und zumal ja auch keiner so wirklich diese Modelle versteht so richtig, also dass man sagen kann, okay, es funktioniert genau so und es antwortet genau so aus dem und dem Grund, macht es natürlich noch spannender. Deswegen, also beim Kontrollfluss ist es natürlich einfacher aufzuzeigen, wie die funktionieren und wie das quasi sich da eine Antwort gebildet hat, aber bei diesen Sachen noch nicht so. Und deswegen glaube ich auch, dass da viel noch in Richtung strukturierte Ein- und Ausgabe passieren wird. Also, dass man versucht, quasi diesen unstrukturierten Input irgendwie in eine Struktur zu bringen, wo der, wo es dann nicht mehr so möglich ist, was komplett anderes zu machen, als was halt nicht dabei gedacht ist. Aber wie gut das funktionieren wird, ist halt eine andere Frage. Auch, es geht ja eigentlich die gleiche Richtung wie Halluzination, also quasi wie eine Antwort, die du gar nicht erwartest, wie die erzeugt wird. Und warum die erzeugt wird, ist ja immer noch nicht klar.
Mhm.
Also ja, es ist klar, dass es sich, also dass da über Pattern Matching und über irgendwie nächsten Token erraten solche Sachen passieren, aber wie das genau dann dazu gekommen ist, ist halt nochmal eine andere Sache. Ja. AI-Würmer.
Ja. Oh Gott.
Das ist nice.
Naja, das wird noch spannend.
Ja, ich denke auch, es bleibt spannend.
So lässt sich das zusammenfassen. Ja, dann kommen wir zu den News. Wer hat News mitgebracht?
Yes. Debian schaut für einmal vorwärts.
Step. Ganz schön weit sogar dafür.
Ganz schön weit, genau. Wir erinnern uns alle an das 2038-Problem, oder?
Ja.
Dass, wenn Time T auf dem 32-Bit-System überläuft und halt wieder von vorne beginnt.
Yep. Ich habe ein T-Shirt, da steht das drauf. The end is near.
Genau. Und 2038 ist auch gar nicht mehr so weit weg. Müssen wir. Also.
Ja,
wie viel? Also schon nicht bald, aber in Debian-Terms sind das noch 2 Releases und dann sind wir da.
Also.
Es ist einfach zu einfach, es ist wirklich einfach hier.
Ja, also zumindest bei den Support-Zeiträumen, die auch so Ubuntu und Red Hat irgendwie rauslaufen, ist das wirklich gleich um die Ecke. Wenn man immer denkt, ja, 10 Jahre Support, dann.
Ja, genau.
Das ist quasi jetzt.
Genau, das. Darum, ja, genau. Und ja, das ist ein Artikel, wo es darum geht, also was schon geht und was noch fehlt. Und Leute arbeiten, haben jetzt aktiv, also schon länger, aber es ist jetzt wieder so ein bisschen. Ich habe es jetzt an ein paar Orten gesehen, das habe ich jetzt einfach gepickt. Das auch gar nicht, der Artikel ist, glaube ich, von letzten Jahr noch. Aber es ist mir ein paar Mal jetzt irgendwie wieder über den Weg gekommen und ja, man schaut jetzt halt, wie man irgendwie dieses 32-Bit, was man da machen möchte. Weil es halt so ein bisschen unklar gibt ein paar verschiedene Wege und gerade so für diese Orte, wo du halt keine API brechen kannst oder willst, weil du zum Beispiel den Source Code nicht hast und nicht neu kompilieren kannst.
Aber das ist doch für Debian überhaupt kein Problem. Wir haben doch für alles den Source Code, oder?
Ja, aber es ist ja, sind ja auch Programme, die auf Debian laufen, die halt ja. Nicht Open Source
nicht nochmal gebaut werden ja. können.
Genau, und genau, da gibt es halt Leute, die sagen, so ein so ein 32-Bit-Port, also ein i386-Port, which cannot run old i386-Binaries would be almost useless. Also wenn du halt so ein Port hast, der i386 ist, aber du zum Beispiel deine alten Steam-Spiele nicht spielen kannst, weil die kannst du halt nicht neu kompilieren. Ist halt keine pointless.
Ja, und was ist der Trick? Eine VM und dann die Zeit zurückstellen, oder?
Ja.
Also, Zeit anhalten.
Ja. Das Zeit anhalten. Das ist tatsächlich, so wie ich es verstanden habe, ist das eine der Optionen. Dass es halt einfach ein Wraparound passiert. Weil, wenn wir ehrlich sind, für ganz viele Games und ganz viele Binaries ist es halt egal.
Da ist die Zeit egal, das stimmt.
Das ist halt die Zeit egal. Wenn du irgendwie so eine Datenbank laufen lässt und da irgendwie Zeug machst, vielleicht nicht. Aber wenn du irgend so ein Computerspiel hast, ist vermutlich egal, wenn die Zeit da, ja, vielleicht zeigt es da irgendwas an anhand der Zeit, aber das, wenn das dann halt falsch ist, wird es halt falsch angezeigt. Das ist halt der Impact. Du kannst das Spiel dann irgendwie trotzdem spielen und ist halt so ein bisschen, ja, ist dann vielleicht ein lustiger Bug.
Ja, fast natürlich, also was problematisch wäre, wäre, wenn jetzt der Programmierschutz dann auf einmal nicht mehr funktioniert, weil er denkt so, oh, das ist aber hier vor dieser Zeit, wo ich gebaut wurde, das kann ja gar nicht sein.
Da laufe ich nicht, da läuft die Lizenz nicht.
Genau.
Da läuft die Lizenz nicht, genau, dass die noch nicht erstellt worden, das heißt, die kann ja gar nicht funktionieren.
Genau, also es hat sicher Probleme, aber ja,
muss
das
halt
ist eine
die richtige
eine der
Uhrzeit
Wege,
treffen, ja.
Genau, und man könnte jetzt einfach sagen, ist ja auch einfach egal, hier 32-Bit,
ja.
Aber dann gibt es halt auch hier Leute, die sagen, Long-Term Commitment against Electronic Waste, was natürlich auch ein fairer Punkt ist. Wenn du das machst, muss gewisse Hardware wohl oder übel weggeworfen werden, weil... Und
das ist doof, das wollen wir nicht.
Da kann man vielleicht schon auch noch ein Argument machen aktuell, dass 32-Bit halt jetzt doch noch für eine gewisse Zeit zumindest, vielleicht auch länger als
2038.
Hier 2038 supported,
ja,
werden sollte in der einen oder anderen Form. Genau, aber wie das genau aussieht, ist halt so ein bisschen up for discussion. Genau, fand ich auf jeden Fall sehr spannend. Und das steht auch noch bevor.
Zumindest wird schon mal dran gedacht.
Ja. Wie weit ist denn eigentlich Ubuntu mit ihren Buchstaben bis Yodeling Yeti? Können wir jetzt immer wieder auf solche langen Sachen gucken? Das war nicht mehr so.
Ich weiß es nicht.
Ubuntu. Kommt nicht bald wieder ein Ubuntu?
Ja, es kommt ja immer, jeden Tag. Ja, ja. Jeden
nee,
Tag.
Nee, aber es ist ja immer 04 ist ja April, genau. Und 11 ist November, das heißt.
Also wir sind jetzt bei J, warte mal, 22 ist es. 23.10 war Mantic Minotaur. Und das nächste wäre dann 24 Punkt. Noble Numbat.
Also bei N sind es.
Ich weiß noch nicht, was ein Numbat ist.
Ist das nicht so ein Nagetier?
Weiß ich nicht. Wombat.
Ah,
aber das ist was anderes.
Vielleicht denke ich.
Nee, das ist irgendwie so ein anderes Tier. Das sieht.
Sieht
anders aus. Gestreift und klein. Gucken, was die deutsche Dings
sind. Das wollte ich jetzt auch gerade schauen. Heißt auch einfach Numbat. Der Ameisenbeutler, natürlich.
Nein, wer kennt ihn nicht?
Wer kennt ihn nicht? Der gute alte Ameisenbeutler.
Hat er einfach eine Beute für Ameisen zum Snacken, oder? Warum heißt das so?
Der so Ameisenbeutler, ja.
Weiß nicht.
Das ist ein Beuteltier. Naja, close enough,
so
ein Beuteltier.
Wie so ein Ameisenbär, hätte ich jetzt gesagt, aber das ist ein bisschen anders aus.
Aber ein bisschen kleiner und
kürzere
so.
Nase.
Ja.
Sehr klein.
Sehr klein?
Ja, weiß ich nicht. Der sieht jetzt sehr klein aus auf dem einen Bild. Ich glaube, das ist echt winzig. Ich glaube, der kann gar nichts.
Kann gar nichts.
So klein ist.
Der kommt bei dir vorbei und haut dir aufs Maul.
Ja.
Für solche Aussagen.
Es gibt einen Beutelwolf. Das hört sich viel krasser an.
Weil es Wolf drin hat und du weißt, was ein Wolf ist.
Beutelwolf ist tasmanischer Tiger einfach. So einfach.
Ja.
Also, sieht so ähnlich aus, aber halt größer.
Ja, gut.
Egal.
Wo waren durchschnittlich wir? 27 Zentimeter groß.
Zentimeter.
Zentimeter. Okay. Das sind Zentimeter mit S.
Zentimeter.
Zentimeter. Was okay. auch immer, was ich gesagt habe.
Ja, okay. Das ist klein. Das
ja. ist ein, kleiner ist ein Pfund, als ein, ist ein Pfund schwer.
Ne, kleiner als ein großes Lineal, würde ich sagen.
Kleiner als ein großer Lineal. Das ist auch einfach eine super Maßeinheit.
Ja. Ja, jeder weiß, wie groß so ein großes Lineal ist, weil er halt kleiner ist. Ja, ne. Ich weiß gar nicht, ob es der, die oder das. Ich hätte jetzt gesagt, das ist das Lineal. Da.
Ich weiß nicht.
Der, die, das Lineal.
Der, die, das.
Der, die, das.
Sowas halt warum.
Einfach alles.
Okay, es ist
das Lineal.
Ja. Das Lineal.
Viel interessanter ist eigentlich, also bis wann ist jetzt Jodling Yeti?
Jetzt noch ein bisschen.
Von N bis
N,
Y.
O, P, Q, S, T, V.
12, oder?
Ja, 12. Das heißt, 6 Jahre.
Tja.
Das ist nicht mal so weit. Das ist voll
in Ordnung. Vor 2038.
Das ist wohl korrekt, das ist vor 2038.
Ja. Ja. Siehst du mal?
Krass.
So schnell geht's Jodling Yeti vor die Zeit ausläuft.
Ja. Aber jetzt hat die Sache, wir müssen, kennt jemand jemanden, der das pushen kann bei Ubuntu? Den Shutterverse oder so vielleicht. Kannst du den mal vielleicht anrufen? Du hast doch bestimmt seine Nummer.
Ich habe leider nicht seine Nummer, ne.
Hast du mal hier in irgendeinem Gespräch gehabt oder so?
Ja, ich hatte den schon zweimal im Interview. Das,
ja, noch ein drittes Mal und dann?
Was? Ja, das ist halt irgendwo schon eine Weile her. Da so haben wir noch nicht
Chance.
Da haben doch. Wir noch nicht über Jodling Yeti geredet.
Doch. Wir haben beim letzten Mal Y schon drüber geredet.
Ja,
und
aber
ich glaube Jahre davor auch schon, dass das kommen muss.
Aber ich habe das erste Mal mit ihm, ich glaube 2000, was war das? War das 5 oder 6?
5, wow. Das crazy. Sind viele Jahre.
Das sind fast 20.
Ja,
da haben wir noch nicht über Jodling Yeti geredet.
Das ist halt einfach schon lange her. Da haben wir noch nicht über Jodling Yeti geredet.
Da war es bis zum ersten Y noch zu weit her.
Ja. Genau.
Ja gut, also versuche ihn einfach nochmal
ins
Gespräch
das
zu bekommen und dann sprich ich mal drauf an.
Genau, schlage ich das vor. Vielleicht hört er ja auf mich. Genau.
Kannst ja mal ein Interview für Radio Tux machen oder so.
Ja,
machst genau, du. Genau, Follow-up.
Ja. Follow-up. Und außerdem habe ich da mal noch so eine Frage.
Ja. Was ist eigentlich die letzten 20 Jahre passiert?
Was beim letzten Mal Y passiert? Da ist irgendwas schiefgelaufen. Was war es? Jacketti-Jack oder so ein Scheiß?
Ja.
Totaler Quatsch.
Ja.
Dabei wollten wir doch Jodling Yeti.
Das war so klar, das war alles vorbereitet und dann falsch abgebogen.
Na gut. Wir gucken mal.
Ingo guckt mal für uns. Ja. Nimm das mal mit.
Ich nehme das mal mit.
Dann schauen wir. Dann mach du einfach mal das nächste Meeting mit dem Shutterverse klar.
Ja.
Gut. Was haben wir noch? Kaputte
Achso, hier 29. Februar, apropos Sachen, die kaputt gehen zu einem Zeitpunkt. 29. Februar, großes Problem für australische Tanksäulen. Nee, neuseeländisch, sorry.
Warum?
Ja, die haben nicht mehr funktioniert. Das war absolut überraschend, dass es einen Schalter gibt anscheinend.
Ah! Hä?
Ja.
Haben sie Software kaputt gepatcht? Also weil
wahrscheinlich hat jemand das ausprobiert, ob 29. Februar funktioniert.
Ja, aber Schaltjahr ist jetzt schon. Passiert es schon noch oft?
Ja, alle 4 Jahre halt, aber wenn die Software 3,5 Jahre alt ist und dann jemand darüber nachgedacht hat. Ja. Yes. Und ich meine, wenn es zu einem Schaltjahr passieren kann, was jetzt nicht so super was Besonderes ist, dann weißt du ja, was passiert 2038 hier.
Ja.
Feuer.
Gut, ich fahre einfach gegen die Wand.
Ja, ich hoffe, das ist halt so ein bisschen wie das 2000-Problem, wenn man halt genug viel drüber redet und genug viel Zeit da rein investiert wird, dann ist es am Schluss dann gar nicht so schlimm, weil halt die ganze Arbeit vorneweg gemacht wurde. Mhm,
genau, deswegen dann das ist quasi unsere Aufgabe hier auch darüber zu reden.
Genau, das heißt, wenn ihr Software macht, schaut euch das mal an.
Schaut bitte, dass ihr nicht 32-Bit benutzt.
Genau.
Oder als Teil von euren Integrationstests auf 2038 stellen.
Ja.
Guck, schauen, was passiert. Ja. Ja, das ist ein guter Tipp. Ich glaube, das sollte man ich mit jeder Software machen. Gut. Wobei die meiste echt 64-Bit, die ich mittlerweile ist. Also eigentlich sollte es kein Problem sein. Aber wenn ihr auf irgendwelchen Embedded-Sachen rumrödelt, dann definitiv
testen. Das ist echt das Problem. Da bin ich, also ich, schwierig. Ja.
Oder stellt einfach das aktuelle Datum plus 100 Jahre und dann lasst ihr einfach die ersten zwei Zeichen weg bei euren Anzeigen. Und dann läuft es wenigstens bis 2038.
Ja. Ja, crazy.
Ja, dann.
Was auch crazy ist.
Haben wir irgendwas? Kommen wir zum nächsten Thema,
Open
oder?
Open Source.
Irgendwie.
Open Source. Pingora. Ich würde es Pingora nennen.
Pingora?
Pingora.
Pingora?
Okay. Ja.
Ich weiß es nicht. Was ist denn das?
Also, es ist ein Rust-Framework für. Programmable Network Services.
Was bedeutet das?
Okay.
Was? Ja, also ich glaube, es ist basically ein Reverse Proxy.
Ah, okay.
Load Balancer.
Gerade gedacht, ist ein SDN oder was soll es sein?
Ich hätte jetzt auch gedacht, ja, Software-Defined nee, also, Network hätte ich jetzt auch gedacht.
So wie ich das verstanden habe, ist das halt das, was sie als Ingress benutzen.
Okay. Okay.
Und ist halt in Rust geschrieben und ist von Cloudflare. Und die haben das jetzt Ende letzten Monat geopen source. Also es gibt das. Sie haben da schon lange mal so einen Blogpost gemacht und sagst so, ja, wir bauen hier unser eigenes Ding. Vor 2 Jahren oder so.
Mhm.
Und gesagt, ja, warum und so. Und das irgendwie.
Stimmt, ja, die haben ja auch mal angefangen mit so quasi Nginx Reverse Proxy und haben dann irgendwann mal angefangen, ihr eigenes ganzes Zeug zu bauen, ne?
Genau. Und sie haben halt irgendwie mit Nginx gemerkt, sie sind halt irgendwie in Limitations gelaufen. Was irgendwie fair enough ist, wenn du Cloudflare bist, als so ein normaler Mensch vielleicht. Ich weiß nicht, ob du da wirklich in so viele Limitations läufst mit Nginx, aber. Wenn du halt irgendwie Millionen von Requests machst, dann...
In einer Sekunde.
Genau, und als Load Balancer Gateway haben sie dann irgendwie gefunden, ja, für Cloudflare ist dann Nginx irgendwie schon cool und so, aber ja. Irgendwie nicht ganz. Wir bauen unser eigenes Ding.
Mit Blackjack und Nutten.
Genau.
was
sie meinen ist mit Rust und
Closed Source, also Apache License.
Apache V2. Genau. Und ja, sie haben das wohl ausprobiert und also genau, more efficient, safer waren so ein bisschen das Ziel. Und jetzt ist geopen source, das heißt, jetzt können das alle Leute.
Aber du musst dein Proxy dann selber programmieren kannst, quasi.
Ja, ich glaube, du kannst jetzt, ja, es ist mehr so ein bisschen frameworky. Und dann kannst du selber das Zeug zusammenstecken.
Puh. Nee, doch lieber ein Nginx, würde ich sagen.
Ja, eben. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist so, also es ist coole Technologie und so. Sicher, kann man sich sicher auch mal anschauen. Für die meisten Leute, du kannst vermutlich einfach ein Nginx als Ingress nehmen und gut ist. Das ist halt
ja.
Good enough. Aber es gibt halt...
Gibt's das jetzt?
Es ist halt eine Alternative. Und wenn ihr halt spezielle Probleme habt, wäre das etwas, was ihr euch mal anschauen könnt.
Ja, also die Exempel sind schon sehr abgehoben. Also vollkommen verrückter Scheiß, was du da machen musst, nur damit du irgendwie Round Robin implementierst oder so. Ich weiß noch nicht, ob die das dabei machen oder ich weiß gar nicht, was passiert überhaupt. Total ja. Verrückt einfach.
Ja, genau. Also es ist halt, genau. Ich glaube, das ist schon eher so, wenn du Dinge at scale machst.
Mhm.
Dann wird sowas sehr interessant und das ist halt cool, dass sie es geopen source haben.
Ja, genau. Definitiv. Muss man sich da mal angucken. Aber ja, genau. Auf jeden Fall schön, dass sie da das als Open Source rausgebracht haben. Und ja, Rust ist ja sowieso jetzt das Ding, was alle machen, von dem her.
Alle Leute lieben Rust, ja.
Genau.
Leute lieben Rust, ja.
Ist das, glaube ich, das Richtige.
Mhm.
Ich habe was mitgebracht, was gar nichts so richtig mit IT zu tun hat, außer dass es mal irgendwann im Usenet hochgekommen ist. Ihr erinnert euch an die Bielefeld-Verschwörung,
Usenet.
Oder?
Usenet?
Ja.
Oh, erzähl mir mehr.
ihr erinnert euch an die Bielefeld-Verschwörung? Ja, Bielefeld gibt's doch gar nicht.
Mach doch mal kurz hier eine Zusammenfassung.
Ja, das war, keine Ahnung, wann war das? 94 hat irgendjemand ins Internet geschrieben, Bielefeld gibt's doch gar nicht, und daraus ist die Bielefeld-Verschwörung entstanden. Und jetzt heißt es immer, ihr kennt das, glaube ich, wenn jemand aus Bielefeld kommt, oder das kommt halt immer wieder so hoch, ja, nach dem Motto, Bielefeld gibt's doch gar nicht, die Stadt kennt irgendwie keiner, da ist, kommt keiner her, und eigentlich ist es so, muss auch, keiner weiß so richtig, wo das ist. Von dem her gibt's es wahrscheinlich auch gar nicht.
Ja,
jedenfalls
ja so.
Hatte sich das Stadtmarketing von Bielefeld, scheinbar ist es eine Stadt, haben auch noch nie was davon gehört, aber ja, jedenfalls scheint es eine
Marketing
Stadt zu sein.
Oder was?
Ja, die müssen wohl Marketing machen. Dann, nachdem es ja nicht gibt, müssen sie ja groß hinterher sein, dass sie doch bekannt werden. Und diese Marketingabteilung hatte so einen Preisausschreiben oder nee, ein Preisgeld ausgelobt für wenn jemand es schafft, das zu beweisen, dass Bielefeld nicht gibt. Und das hat jemand, hat einen Vorschlag da eingereicht und hat es probiert und ist abgelehnt worden und hat jetzt dagegen geklagt.
Und der wollte die Millionen haben, oder was?
Der wollte die Millionen haben. Ich glaube, das war sogar ein Bielefelder. Das ist irgendwie noch auch noch ein bisschen Randnotiz. Jedenfalls hat er jetzt vor Gericht verloren. Er kriegt das Geld nicht. Ist wohl offensichtlich, dass diese Bielefeld dass dieses Preisgeld offensichtlich ein Scherz ist, weil ja jeder weiß, dass es Bielefeld gibt. Also ich wusste das bisher noch nicht, aber
ich habe gar nicht gewusst, dass es eine Stadt ist. Ich hab gedacht, was man sagt, einfach nur.
Genau.
Ja. Was ist hier?
Was ich eigentlich hier absurder finde, ist, dass so Orte, die haben halt so ein Marketing.
Ach, dass Orte Marketing haben?
Ja.
Ja, Tourismus, oder? Das verstehe ich schon.
Ja. Aber ich meine, so konzeptionell,
ja.
Das ist einfach so ein Fleck auf der Landkarte und da gibt es ein Marketing für.
Ja, damit
das
du
ist schon absurd.
Hingehst
also,
und dein,
damit du
dein
Urlaub
Geld
machst.
Da lässt.
Genau.
Ja.
Ja.
Also schon, also, I don't know.
Ich finde es cool auch.
Ja, aber das
warum
hat
nicht?
Ja
warum
jeder.
Sollte eine Stadt kein
ich
mein,
ich sag nicht,
haben?
Das ist schlecht, ich sage nicht, es ist gut oder schlecht, ich sage einfach, es ist schon ein bisschen absurd.
Hier, diese waren sie schon mal in Baden-Württemberg-Sticker, die gab es,
ja,
die
ja.
kommen ja auch genau von so einer Marketingabteilung, die sich da jeder mit gewonnen hat, quasi. Schön hier, diese Sticker.
Ja. Bleiben Sie hier, kommen Sie nah. Yep.
Verrückt.
Fand ich etwas lustig, habe ich gelesen, habe gedacht, das bringe ich jetzt mal mit für alle, die irgendwie an Bielefeld glauben oder auch nicht.
Oder auch nicht. Mhm. Kann jeder glauben, was er will.
Und wie hat er das quasi begründet? Was war sein, also wie hat er es gemacht?
Ich glaube, er hat es ist nur so begründet, dass es das, wie war das?
Hier, einer theoretisch abstrakten, grundlegenden Aussage, Entschuldigung, wir müssen hier bla bla bla, für die Nichtexistenz der Stadt ein und begründet ihn mit einem sogenannten Axiom, einer theoretisch abstrakten, grundlegenden Aussage, die ohne Beweis gültig ist.
Ja, genau.
Aber mehr steht da leider nicht.
Okay,
im Artikel,
das heißt, er sagt quasi, Bielefeld gibt es nicht, weil es so ist.
Gibt. Ja.
Weil es nicht gibt.
Ja. Und das muss man nicht begründen, weil das so ist. So wie, weiß ich nicht, irgendwelche anderen Sachen.
Ja, also ich meine, wird halt irgendwie auch schwierig, wo du dann irgendwie, du müsstest ja dann irgendwie hingehen und sagen, ja, was ist denn Bielefeld, was ist existieren, müsstest du ja irgendwie definieren und da
kannst auch einfach sagen, dass es nicht so ist.
Genau, du kannst halt einfach irgendwie, ja, du kannst halt einfach irgendwelche Dinge auf, ja, dir ausdenken und sagen, ja, Existenz ist halt definiert als, weiß ich nicht, irgendwas, was halt unmöglich ist und dann existiert halt nichts. Mhm. Okay. Und dann sagst du halt, was das halt irgendwie dein Axiom und gut ist. Naja.
Also es gibt wohl speziell Mathe ganz viele Axiome, worauf du dann deine Theoreme aufbaust.
Ja. Ja. Ja, ja, genau. Aber das ist halt.
Und da gehört dann quasi Bielefeld, dass es nicht gibt, unten dazu. Zu diesen mathematischen Axiomen.
Das wichtigste mathematische Axiom, Bielefeld gibt es nicht.
Und darauf baust du dann einfach deine Theoreme genau. auf.
Wer kennt es nicht, wenn man irgendwie im Supermarkt steht und sich fragt, ja, wie viel kostet das jetzt? Und dann
fängst du erst mal an mit Bielefeld. Gibt es nicht. Und darauf aufbauend kannst du dann den Rest herleiten eigentlich.
Genau, du kannst dir herleiten, was deine Milch und deine, keine Ahnung, Bananen oder so, die du gekauft hast, kosten.
Ja. Nee. Ja gut, das macht total viel Sinn.
Marketing scheint zu funktionieren. Wir haben jetzt schon super viel über Bielefeld gesprochen.
Genau, ja. Und alle Leute fragen sich, was ist eigentlich dieses Bielefeld? Muss man da hin? Ja.
Ja. Und warum ist es da hässlich?
Weil die haben echt einen schicken Stein und die haben einen QR-Code auf diesem Stein.
Ja, na dann. Muss man da hin schon wegen dem QR-Code.
Kann man ist es schön in Bielefeld? War jemand schon mal in Bielefeld?
Nee. Glaube nicht. Ja.
Nein, also ich war auch definitiv.
Vielleicht bin ich mit dem Zug mal durchgefahren. Mal durchgefahren
mit dem ja, Zug.
Genau. Ja. Aber das war es dann, glaube ich, auch schon.
Na. Bielefeldmillion.de ist dieser QR-Code übrigens.
Ich will die Bielefeldmillion.
Oh fuck, wir müssen einfach auf diese Domain schauen und dann müssen wir sie irgendwann snacken, wenn sie ausgelaufen ist. Wenn man nicht aufgepasst hat. Aber da sind wir bestimmt nicht die Einzigen, die darauf achten.
Jedenfalls lustig, dass es einer probiert hat und er hat verloren.
Das ist nicht lustig.
So, auch verloren hat man so ein bisschen, wenn man unter Linux HDMI 2.1 verwenden will.
Okay, warum?
Ja, weil das in den AMD Radeon Treiber auf jeden Fall nicht reinkommt, weil das nach den Lizenzbedingungen, die sich das HDMI-Forum ausgedacht hat, einfach nicht geht. Und das ist irgendwie doof. Ist
auch so ein Axiom dann.
Ja. Also die sagen, oder einer der Linux-Entwickler sagt, dass das HDMI-Forum den Vorschlag oder auch die Entwicklung, die sie tatsächlich schon reingesteckt haben, also es gibt wohl einen fertigen Treiber, den hat das HDMI-Forum abgelehnt und damit ist eine Open-Source-Implementierung von HDMI 2.1 nicht möglich, ohne diese Anforderung, ohne da in Konflikt zu geraten mit den Anforderungen und deswegen, ja, kann man das jetzt, was wir monatelang entwickelt haben, einfach mal in die Tonne treten.
Ja. Oder kann man das trotzdem haben? Oder ist
Nee, man kann es nicht haben. Ist weg.
Nicht mal haben.
Nee.
Das heißt, sie mussten quasi vor diesem großen Zirkel, der im HDMI-Zirkel vortreten.
Ja.
Dann hat jemand sich diesen Source-Code
angeschaut. Nein.
Hat einen Daumen nach unten. Ja. Nein.
You shall not pass.
Genau. Mr. HDMI himself.
Ja.
Ja. Ja. Und dann war es das. Das ist echt schade.
Und warum braucht man HDMI? Warum will man HDMI 2.1?
Weil alle scheiß Geräte HDMI dran haben.
Schneller, höher, weiter?
Ja, nein, oder? Ach, das 2.1. Ist die Möglichkeit, um 4K-Sachen mit 60 Hertz zu betreiben.
Ah. Erst ab dann das kriegst du das, oder was?
Geht vorher gar nicht, oder?
Na, genau, also wenn du 4K 60 Hertz haben willst über HDMI, dann geht das wohl nur mit HDMI 2.1. Was du natürlich machen kannst, das wäre jetzt auch mein Vorschlag, gerne benutzt halt nicht HDMI, benutzt halt DisplayPort, da geht das nämlich auch so.
Okay, scheiß braucht auf man überhaupt noch HDMI?
Ja, scheiß auf HDMI.
Quatsch.
Ja, ist Quatsch, genau. Ja. Korrekt. Ja, na, also HDMI ist halt das Ding, was vom Fernsehern ne, viel verwendet wird.
Das DisplayPort. Drin, ja.
DisplayPort hast du halt bei Displays, bei wirklichen Displays hast du halt DisplayPort dabei. Und da hast du eben diese Probleme scheinbar nicht. Jetzt weiß ich nicht, ob es auch ein DisplayPort-Forum gibt oder wer.
Mr.
Wer
DisplayPort.
Wer das standardisiert.
Nee, DisplayPort ist doch ein offener Standard, oder?
Ja, also DisplayPort scheint wesentlich angenehmer zu sein und nicht von irgendwelchen Hollywood-Lobbys irgendwie betrieben zu sein. Das scheint ein bisschen netter zu sein.
Und DisplayPort gibt es so einen Modus, wo du es über USB-C schleifst. Und das ist ja wohl super Gewinn. Das heißt, wir brauchen das alles gar nicht mehr.
Ja, deswegen wird es ja auch bei USB-C und sowas eingesetzt. Also genau.
Ja, genau. Das geht quasi über dieses USB-C drüber. Und das ist 1000-mal mehr Gewinn, als einen extra Port dafür zu haben.
Auf jeden Fall. Aber Nichtsdestotrotz hast du ja an vielen Laptops mittlerweile noch HDMI. Und wie gesagt, wenn du einen Fernseher hast, dann hast du da auch nur HDMI und keinen DisplayPort. Also das wäre jetzt so die einzige Möglichkeit. Aber es gibt wohl auch so DisplayPort zu HDMI-Konverter. Da könnte man das dann wohl auch noch einsetzen. Jedenfalls dann ist es mimimi, dass das nicht geht und dass die sich da einfach zu doof anstellen. Und HDMI gehört gestorben. Muss sterben. Blödes Zeug.
Ja, finde ich nicht.
Dreckiges
Zeug. Lieber alles USB-C, weil dann braucht man den Rest auch gar nicht mehr.
Wir sind für DisplayPort über USB-C. Haben wir das auch geklärt.
Da kannst du mich auch schon mit, kannst du auch diese 4K 60 Hertz Sache machen.
Genau, das sage ich ja.
Easy. Ja gut, dann lieber so. Dann wisst ihr quasi, kauft lieber, wenn ihr einen Monitor kauft, achtet darauf, dass er USB-C hat. Dann könnt ihr mich euren Laptop direkt anstecken und könnt ihr den verwenden per DisplayPort, ohne dass ihr es wollt und ohne dass ihr es drüber nachdenken müsst. Perfekt. Ja, nicht mehr extra Stecker. Achtet beim Kauf darauf.
Ja, pro USB-C DisplayPort.
Pro USB-C, pro DisplayPort und die Kombination. Bestes.
Ja. Sind wir denn auch pro Family Cards?
Was sind Family? Wir pro Family Cards? Was ist Family Cards?
Was sind Family Cards?
Hier, was aus Deutschland. Wir wollen doch von tollen Entwicklungen aus Deutschland sprechen. Und was gibt es in Deutschland viel? Alte Leute. Okay. Was brauchen diese alten Leute?
Hot Take, aber ja.
Beweis mir das Gegenteil, würde ich sagen.
Weiß ich nicht.
Es gibt viele alte Leute in Deutschland.
Ja.
Und diese alten Leute, die Augen werden langsam schlecht, ja, und können quasi nicht mehr so gut gucken und sie brauchen quasi, um mit der neuen Welt leben zu können, brauchen sie ein anderes Interface außer Telefone, die viel zu klein sind oder viel zu groß, für manche Leute zu groß, für manche klein. Ein deutscher Startup hat dafür eine Idee, nämlich kennt ihr, das ist jetzt schade, der Markus ist nicht mehr dabei, die Phonybox.
Mhm.
Quasi selbstgebaute Toonie-Box mit NFC-Chips. Und das
weißt
hat er quasi
warum wir die kennen? Weil der Markus die immer so geil findet,
ja,
und immer darüber
redet. Genau, deswegen
war
doch
jetzt auch dieser eine Talk am Kongress und so.
Ja. Genau das, ja. Und es ist jetzt ein bisschen schade, dass er nicht dabei ist. Jedenfalls hat quasi dieses Startup das gleiche gebaut, nur mit Telefonieren und Videocalls über deinen Fernseher mit diesen Karten, also du hast dann quasi eine Karte mit deinem Enkel drauf und eine Karte mit dem Opa oder so und du kannst diese ganzen Leute dann als Senior einfach anrufen und ich finde es eine coole Idee und es ist relativ schick gemacht, so wie das jetzt quasi auf diesem einen Bild da aussieht und quasi auch so eine Karte für Fußball gucken und dann kommt halt Fußball und ja, ich finde es nice. Ich finde es eine gute Idee. Und ich finde es ein bisschen erstaunlich, dass niemand anders bis jetzt quasi diese Idee hatte, sondern dass es jetzt erst kommt.
Aber es ist eigentlich super naheliegend, ne?
Ja, ich find's auch cool. Und ich würde, wenn das quasi mein einziger Use Case ist und ein bisschen was zu gucken und besser als auf diese Fernbedienung 100 mal nach rechts zu drücken, würde ich lieber so eine Karte nehmen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, ist halt ist halt so ein bisschen limitierend. Wenn du nur irgendwie drei Dinge machst oder so,
dann ja.
Aber sobald
du ganz viele Sachen hast, meinst du, geht das
halt,
skaliert das nicht gut?
Also mit diesen Smart TVs, wo du halt eine Million Apps hast und irgendwie, dann kannst du YouTube schauen auf dem Ding, dann kannst du irgendwie Spotify hören auf dem Ding, dann kannst du Fernsehen schauen mit dem Ding, dann kannst du irgendwie, keine Ahnung, auf
aber das meiste brauchst du ja
so.
Nicht. Brauchst du ja nicht.
Das ist halt die Frage, wie viel von dem Zeug du brauchst und wie viel du, ja. Aber also jetzt, ich hier zum Beispiel, also ich habe halt irgendwie Plex auf dem Smart TV. Ich habe YouTube auf dem Smart TV. Ich habe Spotify drauf. Und um in den Apps, also ich meine, okay, die Apps aufzumachen, okay, dann hast du drei so Karten, aber dann wirst du ja auch in der App zum Beispiel navigieren.
Nee, es geht wirklich darum, quasi dieses, dass dann was losgeht. Also zum Beispiel wäre das jetzt eine Karte für
Fußball ist hier eine in dem
genau,
Bild
für Fußball
drin.
Oder
wie wirst du dann navigieren? Also
du navigierst nicht, das ist deine Navigation.
Ja, aber dann hast du Fußball. Das ist einfach irgendein Spiel.
Der kommt Fußball halt. Ja. Ich meine, was willst du denn mehr, ja?
Genau, also ja, kann es sein, aber wenn ich zum Beispiel Spotify aufmache oder Plex aufmache oder YouTube aufmache. Ich will nicht einfach irgendein YouTube-Video schauen.
Nee, das wäre dann auch nicht so, sondern du würdest dann zum Beispiel hier Kurzgesagt als Karte haben und dann kommt das letzte Kurzgesagt-Video.
Ja, aber okay, wie viele YouTube-Channels hast du abonniert?
30?
Nur? Okay.
40? Crazy? 40, weiß ich nicht
crazy?
Genau.
Ja, dann hast du 40 Karten, dann hast du so ein Deck und dann schaffst du?
Das wäre doch voll nice, dann schaffst du das zu schaffen und so, ich nehme heute H-Womber-Guy, oh shit, 6 Stunden, naja. Was soll ich machen?
Und dann welches Video schaust du? Einfach immer das Neueste? Oder?
Ja, nee, der kann ja erstmal das Neueste und wenn du nochmal drauf hältst, dann kommt da das Nächste oder so. Keine Ahnung, ich kann sich schon was drüber nachdenken.
Also,
ich finde es nicht so eine schlechte Idee.
Ist es so, wenn du so wirklich so super simple, so, ja, okay, ich will halt einfach, dass YouTube angeht, klar, super.
Ja, aber
cool,
so wie damals ist es ja auch so gewesen. So Fernsehen war ja genau so. Ja. Genau. Es geht irgendwie Fernsehen an. Und du erwartest nicht, dass da gerade was Gutes kommt, sondern erwartest, dass dann sich Bilder bewegen.
Ich finde schon cool, dass ich hier so YouTube aufmachen kann und dann kann ich irgendwie so durch meine Subscription schauen und dann habe ich eine Watch-Later-Liste, wo ich Zeug drauf machen kann. Dann habe ich einen Homescreen.
Ja, guck mal, dann hättest du zum Beispiel eine Karte für Watch-Later-Liste und dann geht die mal los. Weil wann guckst du mal was later, wenn du diese Karte hast.
Die Dinge in Watch Later kommen halt irgendwie nur da rein, wenn ich die da reinpacke.
Ja, genau. Gut, aber das.
Das muss ja dann auch wieder irgendjemand machen. Das mache ich mit meinem Phone oder auf dem.
Vielleicht bist du einfach nicht die primäre Zielgruppe von diesen Karten. Das könnte schon sein.
Das, was ich sage, wenn du so einen einfachen, ich möchte einfach YouTube geht an und irgendein Video spielt ab, dann ist super cool. Wenn du halt irgendwie so einen normalen, und darum bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich so ein.
Also
für alle Leute ist.
Nee, bestimmt nicht für alle Leute. Aber was ich zum Beispiel hier zu Hause habe, ich habe auch so NFC-Reader gebaut mit diesen NFC-Karten. Und da gibt es eine Karte, die spielt irgendein Hörbuch ab. Nicht für mich, sondern für meinen Kleinen. Und das ist perfekt, ja? Weil du schläfst quasi noch halb so, oh Gott, irgendwas hören.
Hier,
da kann man wieder, piep, geht irgendein Hörbuch an. Und das ist perfekt. Ja? Und das ist ein super Use Case und so stelle ich mir das da auch vor, ja? Oder ich habe zum Beispiel eine Karte, wo Radio angeht, ja? Also hier so Online-Radio und das ist super, weil da musst du auch nicht drüber nachdenken, sondern du machst das Ding drauf, dann geht halt Radio an. Das ist perfekt.
Ja.
Und ja, solche Sachen. Also wie gesagt, ich finde es eine coole Idee, quasi dieses vereinfachte Interface mit diesen Karten und die sind jetzt ja ganz schick hingestellt. Und wenn man noch die Möglichkeit hat, neue Karten zu bauen für die Person oder für sich selber, ist es umso besser. Ich weiß nicht genau, wie das da funktioniert. Ich glaube, es sind vorne Sticker oder so.
Erstmal sollst du natürlich hier Karten kaufen für 9 Euro. So, also das ist dann ein bisschen hart, wenn du dann so viele dafür.
Ja, okay. Aber ja, mal 30 YouTube-Channels.
Ja, was ist denn?
Genau, muss man gucken.
Sind halt einfach 300 Euro. Ist so wert einfach.
Ich glaube, ich habe auch so YouTube-Channel. Für bis zu 10 Karten, okay, darüber hinaus, ja, also entweder müsste man die echt selber bespielen können oder es wird dann echt, es geht dann echt ins Geld. Aber 10 Sachen reichen, glaube ich, auch für ältere Leute.
Stell dir vor, du hast so ein Card Writer und dann kannst du so über dein Phone, über eine App, kannst du konfigurieren, was du möchtest und dann kannst du die Karte da reinhalten und dann wird sie beschrieben und dann kannst du das andere Ding halten und dann passiert das.
Ja, das habe ich ja bei mir gerade, aber das ist halt nichts für Senioren.
Ja,
also für diese Art von Senioren, die diese Karte braucht, ist es quasi kein Use Case, den die selber zu beschreiben, ja, weil die haben quasi das Problem, überhaupt einen Fernseher anzumachen, um da irgendwie was zu machen. Wie soll das dann quasi gehen? Ja, das macht nicht so viel Sinn. Aber wenn quasi wenn der Enkel kommt und dann quasi sagt, oh, ich hätte gerne eine neue Karte für mein, weiß ich nicht, was gibt's für mein Tatort oder so, und dann hast du so eine Tatort-Karte, ist doch super.
Ja.
Und da kommt auch nicht Tatort, da kommt einfach nur ARD, aber sie weiß, wann sie die ranhalten muss. Das ist perfekt. Ja, also wie gesagt, ich finde es eine coole Sache. Finde diese Art der Technologie cool. Was jetzt genau dieses Startup da macht, daraus macht, ist eine andere Sache, aber quasi von der Idee her, von nicht irgendwie was auf einem fitzlich kleinen Telefon zu machen oder auf einem viel zu großen Tablet, sondern dass du da diese Karten hast, ist schon gut einfach. Ja, genau. Ups, Linux.
Hier.
Linux.
Erzähl uns was über Linux.
Linux.
I pronounce Linux as Linux.
Genau, ihr kennt ja bestimmt Linux from Scratch.
Ja.
Haben wir das letzte Mal drüber geredet? Tut mir ein bisschen leid. Haben wir das letzte Mal gemacht? Jetzt bin ich mir unsicher. Ich glaube, es nicht. Gibt Linux from Scratch, ist ja quasi zu lernen, wie Linux funktioniert, from Scratch, also vom Tag Null. Und da gibt es quasi ein Buch, das heißt Linux from Scratch, The Main Book. Und da spielt man quasi einmal Linux from Scratch durch. Und
super, yay!
Genau, wenn ihr es durchgespielt habt, dann aber immer noch Bock habt auf Linux, mehr Linux from Scratch Sachen zu machen, dann gibt es was, das nennt sich Beyond Linux from Scratch. Also das ist quasi, wo das ursprüngliche Buch aufhört und dort weitermachen. Und es gibt davon eine neue Version. Und zwar ist die am 1.3. rausgekommen, die ist die 29th Edition, und zwar die Systemd Edition. Mhm. Das heißt, ihr könnt quasi Linux from Scratch durchspielen mit Systemd.
Okay. Also,
ja, ist cool. Hm? Ist quasi ganz frisch, neues Release, und wenn ihr das mal ausprobieren wollt, wenn ihr Linux from Scratch schon fertig habt, dann guckt euch vielleicht das an.
Kennt ihr Linux from Scratch, die Systemd, das ist Systemd Expansion Pack
ja, durchspielen. Das DLC.
Könnt ihr euch als DLC, könnt ihr euch Systemd dazu kaufen für 9 Euro.
Für 0 Euro.
So, ah, 0 Euro.
Ja, für 0 Euro.
Geil. Und ja, ihr könnt mir auch 9 Euro überweisen dafür.
Ja, damit du dir so eine Karte kaufen kannst.
Und dann kaufe ich mir so eine Karte und dann mache ich da Linux from Scratch
drauf.
Drauf auf die Karte.
Und was dann passiert, ist einfach Linux from Scratch bootet auf deinem Laptop.
Ja. Genau. Macht hier die Webs, lädt das Ding als PDF runter oder so.
Genau. Aber es lädt nur runter, es zeigt sich an.
Hat's ja, natürlich nicht.
Wieder runtergeladen.
Da brauche ich nochmal.
Aber da brauchst du
eine Karte.
Eine andere Karte, um das auch tatsächlich anzuzeigen, ja. Ja, genau. Beyond Linux from Scratch, die Systemd Edition, ist frisch raus. Erst im März. Gute Sache.
Okay, wunderbar. Dann einen neuen Texteditor hat jemand?
Es gibt einen neuen Texteditor.
Okay.
Er heißt Set.
Set.
Und das ist von Leuten, die Atom gemacht haben.
Ah, aber okay.
Gibt es nicht Visual Studio Code oder so?
Ja, das genau, Visual Studio anderen. Code ist das, was jetzt alle machen.
Ja.
Und Set ist halt neu und ich glaube in Rust, ich behaupte es einfach mal, ist in Rust.
Bestimmt in Rust.
Zumindest haben genau, sie Rust-Dateien aufgemacht hier auf dem Screenshot. Ja, ja. Ja.
Das ist immer
Engineered for Performance und so, und sie haben halt irgendwie so AI
oh, ja.
Shit Features direkt im Editor. Hätte eigentlich auch ein AI der Woche sein können, weil Der große Selling Point ist, glaube ich, ist schnell und hat halt all diese AI-Dinge und rendert irgendwie schneller als andere.
Ja gut, aber wenn das quasi nicht ein kompletter Browser ist, der da irgendwie deinen Code als Webseite bootet, ist das schon, kann ich mir schon vorstellen, dass es schnell ist.
Aber dafür hast du halt all diese Plugins nicht. Das ist halt irgendwie.
Ja, das ist schon ein bisschen schade.
Ne? Also ich glaube, aktuell hat es noch keine Plugin-Schnittstelle und sie wollen eine Plugin-Schnittstelle machen, aber das, der Grund, warum Visual Studio Code, glaube ich, so abgehoben hat, ist, weil du halt einfach ein Plugin in JavaScript hacken kannst.
Mhm.
Das hat halt das schon den Plugin-Space für sehr viele Leute aufgemacht. Und da müsstest du dann vermutlich auch wieder irgendwie in Rust ein Plugin schreiben. Und das ist natürlich eine viel kleinere, ja, sind halt weniger Leute, die das dann einfach mal machen.
Mhm.
Genau, und hat irgendwie kleine Startup-Time, also ist irgendwie schnell im Startup und, aber ja. Ist halt auch neu. Also.
Film hat auch ein kleines
Startup. Hat halt auch keine Legacy, also ist so ein bisschen, naja, werden wir sehen, ob es dann halt irgendwie in 5 Jahren mit Legacy immer noch.
Nee, ist schon super bestimmt. Irgendwie haben sie Integration von GitHub Copilot.
Ja, genau.
Das geben sie wohl mit an.
AI-Features.
Ich finde es ein bisschen weird, so viele Sachen damit zu machen, so komplizierte Sachen. Für so kleines Refactoring und so kann ich mir das gut vorstellen, aber die zeigen da halt an, wo dann irgendwie so ein komplette, weiß gar nicht, was da passiert, irgendwie so eine komplette Funktion umgeschrieben wird. Bisschen gruselig auch. Also das, was da jetzt passiert. Aber wie gesagt, Refactorings und so funktioniert, kann ich mir gut vorstellen, das kann ich mir nicht so gut vorstellen. Wenn das quasi der Key Selling Point sein soll.
Ich glaube, ja, Speed und AI ist so.
AI.
Das war so mein Eindruck, warum das jetzt irgendwie so ein Hype.
Und Apple, Hype-Text, oder? Das ist jetzt dieses
Apple. Ah, genau, ja. Einschränkung wohl, das gibt es aktuell nur für Apple. Du kannst das nur auf
Apple bauen, Apple probieren. Ja, das ist natürlich schon eine Einschränkung.
Genau. Aber sie haben eine Roadmap für Linux, Windows, Web. aber aktuell ist es macOS.
Also, wenn sie es schon in Rust bauen, dann ist ja wohl das Cross-Compilen auf eine irgendwie andere Plattform nicht mehr so weit entfernt, oder ist das so kompliziert in Rust?
Sollte wohl machbar sein. Wobei, keine Ahnung, es gibt, ich weiß nicht, was, ja, keine Ahnung.
Extensively fast tested for stability.
Ja, es gibt aber auch ein Building on Linux, also vielleicht ist es einfach nicht so gut getestet. Weil gerade Linux sollte ja sehr ähnlich sein.
Mhm.
Ja, aber ich glaube, das ganze UI-Zeug ist halt so ein bisschen das.
Okay, Set Industries. Ja, gut. Keine Ahnung.
Und es ist Rust.
Jemand,
ne?
Muss es ausprobieren. Also, es der Markus wirklich, muss ausprobieren.
Ja, ja. Das ist wirklich Rust. Also.
Jo. Ja, ja.
Also, es sieht cool aus.
Neues Hype, also es ist Rust.
Ja. Nee, ist es auch. Also.
Ist, ja, ja.
Ist, genau. Alles.
Also, das. Ja. Ich hab geraten, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es Rust ist,
war sehr hoch, ja. Und du hast
ja, die Sache gesagt. Ist quasi, ansonsten würden sie sich dazu schreiben auch, ja. Das ist quasi, schreibt sich da drauf, ja, es ist in C und C++ geschrieben, weil wir darauf so stolz sind.
Ja, genau.
Okay, muss, ja, keine.
Schöner Editor. Okay, muss man sich mal angucken. Und,
Markus, ja. Muss sich das anschauen.
Genau. Leute, die das brauchen, müssen sich das anschauen. Gut, sehr schön. Dann. Oh Gott, HP-Drucker. Mir rollt's ja gleich.
HP-Drucker, das ist mal wieder so.
Rollt's mir die Zehennägel hoch. Was passiert?
Also, sie haben eine neue tolle Idee.
Again?
Und zwar, wie wär's, wenn du denen einfach monatlich Geld geben würdest? Wäre das eine tolle Idee? Was hältst du von der Idee?
Nee.
Ich finde das keine gute Idee. HP findet das eine sehr gute Idee. Und sie wollen
hatten wir das nicht schon fünfmal?
Ist es wieder
was
da?
Was nicht HP? Was irgendwie.
Doch, es ist Roller? Immer HP.
29.02.2024.
Ja, ja, also aber HP, die wollte auch, dass du diese Patronen irgendwie im Abo und dann schicken sie dir welche, wenn die alle sind und sowas. Das,
aber jetzt.
Ja.
Ja, genau, dieses Patronen-Abo gab's. Aber das ist das nächste Level jetzt. Sie wollen nämlich quasi, dass du diesen Drucker nur noch mietest und sie gucken quasi. Für dich auf den Drucker, ob der gerade noch läuft.
Und wenn der nicht mehr läuft, bezahle ich nicht mehr?
Nee, dann schicken sie dir einen neuen Drucker. Nee. Keine Ahnung, was sie da machen. Nee, die sagen dir dann, dass der Drucker kaputt ist. Mhm. Und du sollst, ein Servicetechniker ist auf dem Weg oder so.
Mhm.
Das kostet aber extra. Also Service, vor Ort Service, das kostet extra. Das kriegst du quasi mit deinem $40 im Monat, kriegst du das nicht dazu. Aber du kriegst quasi neue Patronen, wenn die leer geht. Das Besondere auch bei diesem ist, dass deine Drucke im Monat begrenzt sind.
Klar,
entsprechend,
natürlich.
Was du für ein Abo hast.
Ja.
Was für ein gutes Feature.
Ja, ja, toll, oder?
Also, ich lieb's jetzt schon.
Mhm. HP liebt, ich kann 20 Seiten drucken für $6,99 oder 700 Seiten für $35,99. Ihr habt doch einen toll, Arsch, oder? Offen.
Ja. Genau, und dann ist jetzt die Sache, okay, wenn ihr jemals in die Verlegenheit kommen solltet, aus Versehen noch einen Drucker kaufen zu müssen, kauft einfach keinen HP-Drucker. Egal, was die machen, auch selbst wenn das quasi diesen Shit-Abo-Scheiß da nicht dabei hat, kauft einfach irgendeinen anderen Drucker. Irgendeine andere Firma, kauft sie von Canon oder von, was gibt's noch?
Ja. Brother.
Epson.
Brother.
Epson, ich noch Brother überall? Drucker. Ich weiß gar nicht. Brother, genau, eine von diesen Nicht-HP-Firmen.
Ja. Ja, also ich habe hier auch Canon und ich bin.
Ja. Druckt. Wahrscheinlich.
Druckt. Druckt diese zwei Seiten im Jahr, die ich noch drucken muss.
Und du hast kein Abo für $7.
Ich habe kein Abo und ich, ja.
Genau.
Tipptopp.
Ja, genau. Deswegen, also wie gesagt, kauft einfach irgendeinen anderen Drucker. Oder kauft einfach einen gebrauchten Laserdrucker, ist auch egal. Ja.
3D-Drucker oder so, scheißegal.
Ja, 3D-Drucker, genau. Alles ist besser als von HP, ja. Ist halt einfach so.
Ja.
Und genau, was HP dann quasi mit dieser Information macht, was du da dann ausdruckst, das ist auch eine andere Frage, weil es geht natürlich in die Cloud.
Geil.
Ja.
AI.
Und die machen wahrscheinlich AI aus deinen Bildern, die du ausgedruckt hast. Oder
verrückt.
Nicht? Toll, oder? und sie sagen natürlich, dass sobald du da nicht HP-Druckerpatronen in diesen Drucker reinsteckst, ist alles vorbei. Ja. Dann ist die Freundschaft beendet mit dir und HP, aber du sollst trotzdem weit sein. ja, also sehr, sehr gruselig, was die da vorhaben. Und wie gesagt, man kann nur darauf hinweisen, nicht von HP zu kaufen.
Ja.
Kauft nicht von HP.
Das ist ein Sicherheitshinweis.
Ja, genau. Public Service
fliegen also. Immer so nicht bei HP kaufen.
Ja.
Keine Drucker von HP.
Ja. Das ist sehr, sehr wichtig. So. Was haben wir noch?
Dann stabile Primärquelle.
Tarnkappe.info. Beste Primärquelle. Wieder mal. Und zwar Avast Antivirus. Antivirus ist ja quasi eh so ein Thema, ja. Immer so die große Frage, was macht dieser Antivirus tatsächlich? Was kann der? Kann er dich schützen? Kann er dich abzocken? Und bei Avast mindestens ist es wohl so gewesen, dass sie dich abzocken.
Ja. Was?
Und zwar, Avast hatte so ein, ich weiß nicht, was sie
Anfang ist.
Ja. Schön. Mhm. Und genau, Avast hat quasi, ist auch so ein Antivirenhersteller und die haben da auch ganz viele tolle Plugins und einen ganz tollen Antivirus-Schutz und der muss natürlich die ganze Zeit schauen, worauf du surfst, damit er dich schützen kann. Zusätzlich schützen werden aber natürlich auch die Interessen von Avast geschützt, indem sie all deine Browser-Daten zu Avast hochladen und dann dort weiterverkaufen. Das ist nice. Das ist jetzt wohl aufgefallen und jetzt müssen sie wohl eine hohe Strafe zahlen oder wollen oder sollen. Nee, wollen nicht.
Dürfen. Können.
dürfen quasi dafür eine hohe Strafe zahlen. Das FTC, Federal, wie heißt die? Trade Commission.
Ja.
Amerikanisches Dings. Die fordern eine hohe Strafe jetzt. Und ja, das ist halt so ein Ding, ja. Dieses Antivirus-Zeug ist immer gruselig. Und jetzt zeigt es quasi nur einmal mehr, dass es berechtigterweise gruselig ist.
Ja. Tja. Ach ja. Gut. Tja. Dann schließen wir dieses traurige Thema. Was sollst du dazu sagen? Also ich meine, wir haben es alle gewusst, wir haben es uns alle gedacht und es ist die Wahrheit.
Genau. Wenn ihr Antiviren-Dinger braucht, dann nehmt einfach das Ding von Microsoft, was dabei ist oder so. Gibt es das noch? Ist es noch da? Ja.
Defender oder so heißt der.
Defender oder so. Und guckt, dass der irgendwie up-to-date ist und dann habt ihr quasi mehr Schutz, als alle anderen dort bieten können.
Genau.
Und sie verkaufen eure Daten
nur an Microsoft.
Nur mal an Microsoft. Die haben es eh schon.
Sowieso schon gemacht. Genau. Oder steigt gleich auf Linux um, dann habt ihr die ganzen Probleme nicht. Dann habt ihr auch kein Avast.
Keine Probleme mit Edge, habt ihr kein Problem mit Avast, habt ihr kein Problem mit irgendwelchen Virenscannern, die irgendwie geupdatet werden müssen. Ja.
Und ihr müsst auch nicht WSL installieren, sondern ihr habt gleich einen Linux. Ja, spart auch gleich den Schritt. Das ist wunderbar.
Spart direkt das Booten von WSL.
Genau. So, dann kommen wir zu den Themen. Ich habe zwar keine wirklichen Themen, sondern nur eine kurze Ankündigung, weil ich schon gefragt worden bin. Demnächst ist wieder die KubeCon und Cloud Native Con. Die ist dieses Mal in Paris in 2 Wochen. Nochmal kurz gucken. Ich glaube, ab 19.3., ne? 19. Genau, 19. bis 22. März dieses Jahr in Paris. Und ich werde alle Tage da sein. Also, wenn ihr auch da seid, dann ja, meldet euch. Können wir uns da kurz schließen. Letztes Mal auch geklappt, habe ich auch ein paar Leute getroffen. Also, entweder mir eine Mail schreiben, hier in die Kommentare schreiben. Oder mich auf Mastodon andingsen, dann finden wir uns zusammen und, weiß ich nicht, trinken Kaffee, quatschen ein bisschen oder was auch immer. Ich bringe ein paar Sticker mit, wenn ich noch welche finde.
Haben wir denn überhaupt noch Sticker?
Ich glaube, ich habe noch ein paar. Viele sind es nicht mehr, aber ein paar habe ich noch. Wir müssen mal wieder neu bestellen, würde ich sagen.
Ja, müsste mal jemand tun, ja.
Ja. Genau, das ist der Fall. Also wenn ihr da seid, sagt Bescheid. Und kurz davor bin ich tatsächlich in der Schweiz und zwar in Genf oder in der Nähe von Genf. Das ist ja so, da steht man jetzt quasi mit einem Fuß auf dem einen Land, auf dem anderen Fuß mit dem anderen Land, nämlich am CERN. Da wird es auch um so, ja, also nennt sich ist auch eine Konferenz, wo es um so Sachen wie OwnCloud, NextCloud und solche Sachen geht, was die ganzen Zentren einsetzen. Ich habe gesehen, Frank Karliczek von NextCloud ist auch da. Danach geht es dann noch um so Storage-Themen,
So Zeph und sowas, das ist auch in der Woche. Genau, und deswegen bin ich eine ganze Woche am CERN. Also falls jemand in Genf ist oder auch am CERN
am
ist.
Am CERN, zufälligerweise.
Ja, es reicht ja auch, wenn ihr irgendwo nur in Genf seid. Kann man sich auch mal auf Kaffee treffen. Aber ich bin gespannt. War schon lange nicht mehr da und so lange vor allem noch nie. Ja, mal gucken. Sich da ein paar Sachen angucken. Machen auch irgendwelche Social Events da. Das wird bestimmt ganz lustig.
Solange es da Schnittchen gibt, ist glaube ich okay.
Hast du einen Link? Ist das ein Public-Ding am CERN auch? Oder ist das einfach ein CERN-internes?
CERN-intern. Bang.
Nur für Leute, die irgendwie bei Forschungseinrichtungen arbeiten oder so.
Also das eine ist die Cloud Storage and Cloud Storage Synchronization and Sharing, also CS3. Das ist, glaube ich, was ich eher an.
Das ist das, was sie nach CS2 spielen.
Genau.
Valve wird das in 10 Jahren wird CS3 rausbringen.
Ja, CS2 genau. Endlich durchgespielt, jetzt CS3.
Ja, jetzt CS3.
Und dann gibt es die Tech Week Storage. Das ist, glaube ich, halb öffentlich. Also zumindest gehen da auch Leute. Also jemand, der mit mir Raltux früher gemacht hat, der ist auch da, der Ansgar, der in einer der letzten Raltux-Sendungen auch wieder zu hören war. Das muss also so sein, dass da auch Leute, die sich mit Zeph und sowas beschäftigen, auf jeden Fall hinkommen. Ja, ich glaube, da kann man auch so kommen. Ich wüsste nicht, warum man da nicht. Ja.
Ingo.
Kann da dazu jetzt nicht viel sagen, aber ich denke, das sind auch Leute von Firmen. Also von dem her, ja klar, wenn ihr euch für
wenn
Storage.
Ihr auch bei der Firma arbeitet, ich glaube, das reicht einfach.
Genau, wenn ihr euch für Storage interessiert, für Zeph, für CERNBOX oder für diese eine Eigenentwicklung, die es CERN auch hat, dieses EOS, dann klar, kann man vorbeikommen und sich da unterhalten oder treffen.
Oder ihr werdet einfach rausgeworfen.
Also ich glaube nicht. Also ich
ruft vorher vielleicht mal an.
Nein, das ist ja eine. Also man kann sich
Fax.
Da.
Man schickt einfach Fax. Mal einen Fax. Schickt doch einfach Fax. Mal einen Brief mit einschreiben und guckt nach, ob der da quasi dann zurückkommt.
Man kann das ja einfach probieren, ob man sich da einfach noch registrieren kann oder ob schon alle Plätze ausgebucht sind. Also ich meine, da sind natürlich viele Leute von Wissenschaftsinstituten, aber bestimmt auch andere Leute. Wenn euch die Themen interessieren, klar, kommt vorbei. Kein Problem. Okay.
Sagt Ingo.
Sag ich. Ja.
Also, Ingo hat eingeladen für ins CERN, um da schön mal einen Kaffee zu trinken.
Ja.
Wenn man CERN-Kaffee, Ingo lädt ein.
Da in der Schweiz Kaffee zu trinken ist einfach arschteuer. Ich würde ja dann lieber rübergehen.
Kaffee mitnehmen in so einer Thermoskanne von Deutschland.
Nein, aber das Witzige ist ja, die französische Grenze geht ja durchs Gelände. Also du gehst einfach dann auf der anderen Seite wieder raus auf dem CERN-Gelände und dann bist du schon in Frankreich. Da ist der Kaffee billiger als in der Schweiz.
Okay, alles klar.
Dann kannst du auch in Euro zahlen.
Genau, da kannst du Geld zahlen, was man kennt, und es ist auch noch billiger. Also ich würde das sehr empfehlen.
Kannst du dir auch deine Tasse dann voll machen und dann wieder reinkommen, oder?
Genau, ja. Sollte man tun. Sollte man so rumtun.
Tech Week.
Gut.
Eins von den größten Punkten ist, sie haben,
was?
Okay, alles klar, 500 Petabytes of Data in Tapes.
Ja.
Aber nicht nur einmal, zweimal haben sie diesen Punkt in ihrer Bubble drin. Das ist wohl sehr wichtig.
Ja, das aber man glaubt es immer gar nicht. Also wir haben ja auch eine große Tape-Library und wir werden die jetzt auch modernisieren. Also es kommt eine neue.
Oh nee, dreimal haben sie es. Dreimal.
Das ist tatsächlich immer noch so ein Ding. Ich habe ja auch gedacht, das braucht doch Tapes, braucht doch kein Mensch mehr. Das ist doch, kann man doch auf Festplatten, aber Tapes sind schon.
Preis-Leistung von Tapes ist, glaube ich, schon nicht, wenn du die nicht viel accessen musst.
Genau, wenn du wirklich sagst, gut, ja. Das ist jetzt von diesem einen Experiment, die Daten braucht vielleicht, keine Ahnung, einmal im Jahr oder alle 5 Jahre nochmal jemand, der nochmal was nachgucken muss oder gucken muss, ob die Doktorarbeit richtig gemacht wurde, sozusagen. Das ist der einzige Grund, warum die Daten dann noch da existieren oder man nochmal was nachrechnen muss. Dann wird das alles auf Tape gelagert und da haben wir wirklich Petabytes
halt
an Daten.
Das ist schon noch so ein Ding.
500 Petabytes Daten.
Ja, das hat
und
das
ein Exabyte
Wir bei uns haben, glaube ich, nur 2 oder 3 Petabyte zurzeit. Aber es kommt jetzt eine neue Library, dann ist wieder genug Platz zum Speichern.
Mhm. Umgeschaltet auf Dieterbyte.
Petabyte.
Von Peter auf Dieter umgeschaltet.
What? Gut, schnell weiter. Komm, was ist die nächste Kategorie?
Stack Overflow.
Nein, das ist nicht die nächste Kategorie. Ingo muss die Kategorie sagen.
Ingo, du musst die Kategorie sagen.
Mimi
der Woche. Nee, das geht so nicht. Du musst es richtig sagen.
Hab
das versteht
gesagt.
Der Computer. Nochmal.
Mimi der Woche.
Ja. Okay, ja, du kannst auch Mini-Mi der Woche sagen.
Mini-Mi der Woche ist schon.
Min.io der Woche geht auch. Genau, was hast du noch für Möglichkeiten? Warte hier. Mini-Mi, ja, Menü der Woche.
Das Menü der Woche.
Das hat er jetzt verstanden.
Ah, gut. Stack Overflow, Leute auf Stack Overflow, ne?
Ja, was ist, das, erzähl also, doch mal. Das,
keine Ahnung, ich geb's auf. Was? Ich habe hier so eine C++-Frage gestellt und dann haben sie gefunden, ah, das ist voll die dumme Frage, weil steht ja im Standard und ja. Dann hat er irgendwie, dann war er so getriggert, dass er jetzt irgendwie ganz alte Fragen von mir irgendwie rausgesucht hat, die gedownloadet hat. Da habe ich mir auch gedacht, so, also, hä? Ja. Also wirklich so irgendwelche 6, 7 Jahre alten Fragen hat er jetzt wohl durchgeschaut und gesagt, so, ah, das ist aber eine dumme Frage. Dann denke ich mir auch so, hä? Also, okay.
Mhm. Naja, manche Leute haben einfach Zeit.
Naja, weiß ich nicht, ob sich das durchsetzt hier.
Also ich darf jetzt downvoten anscheinend. Ich habe mich mal wieder bei Stack Overflow angemeldet.
Hast du jetzt 3, was brauchst du zum Downvoten?
Weiß ich gar nicht, ich muss mal gucken.
10 Punkte?
Ich glaube 125 Punkte insgesamt.
Das ist ja crazy.
Warte.
Ja. Ja, ich, keine Ahnung. Anyhow, ich habe noch ein zweites Mimimi. Und zwar hier, ich habe mich gefragt, so hier, wenn du ein HTML hast, gibt es denn da irgendwie so ein Linter für Accessibility, für ob du das irgendwie semantisch richtig gemacht hast, ob das irgendwie so ein bisschen stabiles HTML ist. Ich habe hier einen gefunden, der heißt Web Hint. Ich glaube einfach Hint. Aber das ist so ein, das ist irgendwie so ein Node.js irgendwas gerasselt.
Ah, das fängt schon nicht gut an.
Zeug und
das. Der ist wenigstens in Rust geschrieben, aber so. Ach.
Genau. Wenn da irgendjemand sich so ein bisschen auskennt und sowas, ich mache das ja auch nur so nebenbei, dieses Webzeug. Ist da irgendjemand so ein bisschen auskennt, sag mir mal, was ist irgendwie, was hier der korrekte Weg, um so auf Accessibility und auch auf Correctness von HTML zu linten. Und ich hätte gerne, ja genau, irgend sowas in Rust oder in Go, irgendwas, wo es so ein Binary ist und wo ich nicht irgendwie so ein Node-Ecosystem und irgendwie 30.000 JavaScript-Pakete installieren muss. Das wäre schon ganz geil. Und auch etwas, was nicht irgendwie nur als Webservice irgendwie existiert, sondern was ich irgendwie lokal, so ein Tool, da werfe ich mein HTML rein und dann sagt es mir so, das hier ist irgendwie aus Accessibility-Sicht schlecht oder so. Genau. Mhm. Ah, genau, und mein Mimimi war, dass ich habe das irgendwie probiert, da steht in der Doku, steht so, ja, funktioniert mit Node 10 und größer. Ich irgendwie installiert, weil ich war natürlich wieder auf so einem Debian. Da ist irgendwie so ein Node 12 oder so, standardmäßig.
Ja, wenn man nicht updatet.
Nee, ist ziemlich geupdatet.
Einfach in Docker-Container rein.
Genau. Ja, genau. Ja, genau.
Alles wegdockern.
CLI-Tool im Docker-Container.
Scheißegal, einfach CLI, da kannst du ja Docker-Run machen, ist total easy.
Ich bekomme die.
Kannst mal gucken, ob es in Nix paketiert ist. Kannst einfach Nix run.
Ja. Ja, ich meine, ja. Genau. Stellt sich raus, stimmt natürlich nicht. Braucht mindestens Node 14 mittlerweile, aber hat niemand mehr in der Doku abgedatet. Natürlich auch ein bisschen schade.
Tja.
Gut, so viel
zu meinen Mimimis. Hast du die Doku updaten lassen oder was?
Ja, ich habe jetzt mal einen Merge Request gemacht für die Doku. Vielleicht.
Vielleicht hilft es jemandem.
Vielleicht hilft es jemandem. Vielleicht auch nicht. Sie müssen es zuerst mal noch merchen.
Aber erstmal musst du irgendwelchen Scheiß unterschreiben oder so.
Ja, das habe ich gemacht.
Linux Foundation Easy
CLA. Ja, ja, muss irgendein CLA sein. Für ein Character. Change.
Tja. Hm.
Naja.
Aber hast du jetzt zum Glück gemacht, jetzt bist du quasi cool.
Genau. Aber jetzt müssen sie es halt auch noch anschauen und dann merchen. Weil sonst bringt es halt auch nichts. Und dann müssen sie vermutlich die Doku neu deployen irgendwann. Sonst.
Oder jemand guckt dann in die Pull-Request oder in die Issues rein, ob ja. das jemand das Problem. Ich mache das öfter mal, besonders bei Sachen, die nicht so super fresh sind mit ihren Backlog und so. Dann gucke ich so rein, so, ah ja, es hat schon mal jemand das Problem. Okay, ich cherrypick einfach diesen Patch drauf. Because fuck you, that's why.
Bam. Das ist, ja, korrekt.
Ja, einfach Fetch-Patch und dann geht's los. Das ist einfach.
Stimmt, das erinnert mich, dass ich immer noch ich glaube, ich habe immer noch so einen Flat-Buffer Pull Request offen. Ah! ja.
Tja.
Okay, was haben wir noch? HTML-Linter.
Ach, das war ja, das war das.
Ja. Okay, aber mit Holz wird alles besser, oder nicht?
Nee, tatsächlich, früher. Holz wurde nicht besser in den letzten 100 Jahren. Und das ist mein Traurigkeit. Ist auch, also eigentlich wäre es auch ein Lesefuhr gewesen, ich habe so viele schon gehabt, deswegen habe ich es hier so rumgezogen. Holz war damals besser, und zwar vor 100 Jahren mindestens.
Ja.
Und es gibt hier quasi so einen Blogpost, der quasi beschreibt, was das Problem ist. Das Problem ist, dass quasi dieses Holz viel, viel schneller wächst, damit man es schneller verkaufen kann, ist ja klar.
Mhm. Ja,
und vor 100 Jahren hast du dir da um solche Sachen keine Gedanken gemacht. Du hast einfach einen Baum genommen, der schon 150 Jahre gewachsen ist und hast den abgeholzt und dann hattest du richtig, richtig nice Holz. Jetzt nicht mehr. Jetzt hast du Shit-Holz. Und das ist sehr traurig.
Okay.
Und das heißt, wenn ihr quasi irgendwo altes Holz habt, was richtig alt ist und so gut immer noch im halbwegs guten Zustand, nicht wegwerfen und gegen neues Holz austauschen, weil es Shit-Holz.
Hm. So traurig.
Hm. Sehr, sehr traurig. Hm. Ja. Wie gesagt, Hauptgrund ist, weil die Bäume viel, viel langsamer gewachsen sind und nicht auf irgendwelchen Plantagen zum Holzwachstum quasi erzogen wurden.
Okay. Ja, macht Sinn tatsächlich, so, macht Sinn, wenn man das jetzt. Ja.
Wenn man drüber nachdenkt, wenn man sich das überhaupt mal überlegt. Ich habe mir das aber auch nicht überlegt.
Nee, ich mir auch nicht.
Und wie gesagt, das Bild ist auch ganz schick, weil das relativ gut zeigt, was der Unterschied zwischen schnell und langsam wachsendem Holz ist.
Gut, ein Mimimi-Lesefu. Und weil wir gerade bei Lesefu sind und ich jetzt Lesefu sag, sind wir schon wieder in der nächsten Kategorie.
Jupp, so sieht's aus. Ich habe hier ein Video über Nixos, und zwar von einem Typen, den man wohl kennt. Ich keine Ahnung, ich habe den vorher nicht gekannt. Es gibt aber so viele von diesen Tech-Videoleuten. Und zwar, der heißt No Boilerplate. Das kennt man vielleicht oder auch nicht. Und der hat jetzt Nixos für sich entdeckt. Und der hat jetzt ein Video gemacht über 15 Minuten, wo er gesagt hat, wie geil das ist und dass das Beste ist seit geschnitten Brot.
Hast du das Video geschaut?
Ja, war ziemlich gut. Also relativ gut. Für einen Einstieg kann ich mir das gut vorstellen, dass das funktioniert. Und der Typ ist, glaube ich, ganz okay.
Ja, weil ich habe das irgendwie gesehen in Recommended und ich habe mir gedacht, das wäre so ein Video, was ich schauen würde, aber dann hatte ich keine Zeit.
Ja, nee, also wie gesagt, der Typ hat das ganz anständig gemacht.
Geht ja auch noch 15 Minuten, das ist ja auch.
Ja, deswegen auch diese ganzen, also es gibt ja so, in letzter Zeit gibt es erstaunlich, wie viele von diesen Tech-Videos über Nixos. Von vielen von diesen, ich weiß nicht, von diesen Tech-Video-Mensch, wie heißen die? Nicht Blogger, sondern
Influencer?
Ist es ein Influencer? Ist es tatsächlich vielleicht Influencer? Tech-Influencer, keine Ahnung. Und das Video war jetzt, wie gesagt, relativ gut. Er ist auch nicht super nervig oder so, sondern er macht das ganz anständig. Zeigt so ein bisschen die Konzepte auf und warum das quasi cool ist für das, was er macht. Also er hat irgendwie so 2-3 Computer, die sich so ein bisschen Konfiguration teilen und das ist halt so dieser mega perfekte Use Case, um zu zeigen, wie so ein Nixos cool ist. Also quasi Konfiguration teilen und so, Premium. Hm. Ja, genau, das war quasi seins.
Sehr schön.
Was
sehr
ich
schön.
Hier nur picken wollte.
So.
Oder hier, als Lesefu-Video.
Lesefu-Video.
Mhm. Jupp.
Videofu.
Dann US and International Partners.
Genau, es gibt hier einen Report von der NSA, was the Case for Memory Safe Roadmaps heißt. Und Ja, das ist ganz interessant. Und essentially sagen sie halt, du sollst keinen. Also TLDR ist, glaube ich, so ein bisschen, du sollst keine Memory Unsafe Languages mehr benutzen.
Also
so
alle, Rust. Nur noch Rust.
Nur noch Rust. Gut. Und du musst immer zuschreiben, also, dass du Rust benutzt.
Genau. Nee, also sie haben hier auch eine Recommended List irgendwo, glaube ich. Und ja, natürlich, Rust. Aber beispielsweise auch
Python. JavaScript.
Nein.
Aber ich habe auch gelesen, dass das Google, C-Sharp, Google will Go. Jetzt auch C++ rausschmeißen, ne? Die wollen jetzt auch mehr Rust und
yes.
Co. machen.
Die ja, also das ist aktuell, ist glaube ich schon so.
Der genau. Trend.
Memory Safe Language ist eben C-Sharp, Go, Java, Python, Rust, Swift. Fertig.
Gut.
Reicht ja wohl auch, oder?
Genau. Also wenn ihr irgendwas macht, das.
Immer dreimal überlegen. Und immer da habt ihr jetzt.
Und dann Rust nehmen, genau. Immer dreimal überlegen und dann Rust nehmen.
Und dann Rust nehmen. Genau.
So, okay. Ich habe noch was nächstes und zwar einen Zusammenschrieb, den ich ganz cool fand. Der heißt Test your apps and services with GitHub Actions quickly and for free. Da steht jetzt gar nicht nichts was dabei, aber ist natürlich nichts was quasi ninja-mäßig jetzt. Nur wenn man drauf drückt. Zwar ist es ein Artikel, wie diese Sachen, also quasi wie diese Headline, umgesetzt werden kann mit NixOS und speziell dort auch mit NixOS Integrationstests. Das heißt, dass du hier deinen Service in Nix für NixOS konfigurierst und dann über dieses das Test über diese Test Integrationstest zum Laufen bringst und dann auch wirklich schaust, ob dieser Service hochgekommen ist und das ist eine relativ coole Sache. Integrationstests unter NixOS sind eine von den Features, die man sich auf jeden Fall anschauen kann, wenn man denn was in die Richtung braucht. Also wenn du quasi wissen willst, ob dein System oder dein Service, den du da gebaut hast, ob der nach einem Update noch funktioniert, dann hast du ja quasi verschiedene Möglichkeiten. Du kannst einmal sagen, okay, du hast irgendwie Unit-Tests und das wird schon irgendwie reichen. Oder du hast halt komplette Systemtests, also quasi, wo verschiedene Geräte zusammen im Verbund sind und dann irgendwie miteinander reden und dann macht man quasi was mit diesem Service und guckt, dass dieser Service den richtigen Output zurückgegeben hat. Und diese Art von Tests halte ich für mit am Abstand am besten von der Aussagekraft her, weil du da wirklich alles bis zum Ende ausprobiert hast, was zusammen spielen soll auch am Ende. Und wie gesagt, der Artikel beschreibt jetzt einmal, wie das Ganze mit einem ganz einfachen Service funktioniert, also mit einem, weiß nicht, hier so einem Python Echo Reply Service, der da konfiguriert wird und getestet wird und jetzt quasi als letzten Schritt dann sogar noch von GitHub Actions für dich ausgeführt wird. Das heißt, dieser Bam. Integrationstest mit dieser Virtualisierung und allem, das läuft dann einfach von der GitHub CI und das ist schon cool.
Und das for free.
Und das for free, genau.
Sehr schön.
Dieses Feature, dass man virtuelle Maschinen in GitHub CI starten kann, das gibt es noch gar nicht so lange. Und deswegen, also früher ging das quasi nicht, da konntest du nicht einfach eine virtuelle Maschine starten. Das ist relativ frisch und seitdem ist es natürlich das super Killer-Feature für diese NixOS-Integrationstest, weil dann kannst du da auch so ein Netzwerk von 3, 4, 5 Maschinen machen, die miteinander reden und guckst halt über dieses Test-Framework, ob da alles zusammen funktioniert hat. Und wie gesagt, das ist schon richtig, richtig nice. Und der Artikel beschreibt quasi alles nochmal. Und so, das war quasi das. Und passend dazu noch einen Blogpost, wo jemand darüber schreibt, wie er von NixOS Integrationstests gerettet wurde, bevor er quasi auf Produktion gepusht hat. Saved by NixOS Integration Tests, surprisingly. Ja, das ist quasi eine Success Story, die quasi zeigt, wie cool diese Integrationstests einen retten können.
Genau, dann werde ich hier gleich mal reingrätschen.
Das.
Ich habe irgendwie, ich habe es nirgends gesehen. Ich hab gedacht, ich habe es irgendwo reingepackt. Wir hatten ja vor zwei Sendungen, vor drei Sendungen nochmal über dieses LXD versus Incus geredet. Mhm. Und es ist mir jetzt wieder eingefallen, weil ein Grund, warum wir LXD benutzen, ist, weil LXD hat ein ziemlich cooles Interface, um VMs zu spawnen. Also du kannst halt einfach LXD und dann gibt es halt pre-built Images und dann kannst du einfach sagen --VM und dann kannst du das halt auch aus deiner GitLab CI machen und dann kannst du da halt so ein GitLab, also wenn du GitLab LXD Runner hast, kannst du in deinem GitLab Job easy eine VM spawnen über LXD. Und genau, da gibt es ein Template für LXD und ich habe das mal angepasst für Incus. Und es ist ziemlich straightforward, das zu konfigurieren und aufzusetzen. Und dann kannst du halt auch einfach einen Incus-Runner als GitLab-Runner haben und dann kannst du da, ja.
Aber der ist nicht mehr for free. Du musst irgendwo selber hosten. <oder?
lacht> Musst du selber hosten, ja, egal.
Was musst du selber hosten?
Diesen Incus-Runner.
Den GitLab-Runner. Ja, also der LXD-Runner musstest du auch selber hosten.
Ja, okay.
Aber du kannst halt, wenn du irgendwie deine eigene, also du hostest vermutlich halt auch dein eigenes GitLab.
Ah ja.
Das ist halt eher so der Company, du bist halt eine Firma, du hostest dein GitLab und dann hostest du halt auch deine CI-Runner. Mhm. Und da kannst du halt dann Incus-Runner machen und dann können Leute halt einfach sagen, ja, dieser Job braucht halt irgendwie einen Runner, der Tag Incus ist und dann können sie da halt VMs spawnen oder LXD-Container, beziehungsweise dann halt Incus-Containers. Mhm. Und ja, das ist ziemlich praktisch.
Okay, cool.
Und ziemlich straightforward, so einen Runner aufzusetzen.
Cool,
okay. Brauchst du gar nicht so viel.
Kann man einfach nachlesen bei dir im Blog.
Genau, habe ich das Wichtigste habe ich dokumentiert und dann musst du halt das irgendwie, vermutlich willst du dann halt noch ein bisschen Ansible und ein bisschen Provisioning.
Das Übliche.
Genau, um diese Runner aufzusetzen, weil du willst das vermutlich nicht jedes Mal von Hand machen, aber ja, das kommt, ja. Das hast du dann hoffentlich auch irgend schon setupt.
Sehr schön. So, dann hat jemand versucht, X4 zu fixen, unter Druck.
Während, ja, unter Druck, genau, under pressure.
under pressure.
Genau das. Und zwar, es ist ein Blogpost, der genau das beschreibt, quasi X4 under pressure reparieren. Und die Geschichte ist eigentlich auch ganz nice geschrieben, also quasi wie es überhaupt dazu gekommen ist und was quasi darunter liegende Setup ist und so. Schon ganz schön obskur, was da quasi zusammengesteckt wurde, irgendwie so ein File-based Encryption, also eine Datei, die dann verschlüsselt ist, wo dann X4 drin ist und das dann quasi gemountet. Was dann aber immer wieder größer gemacht werden musste, weil irgendwie die Datenbank dann zu groß geworden ist und so. Genau, das ist quasi die Geschichte. Und dann zusätzlich noch die Geschichte, was passiert ist und wie er es repariert hat und dass quasi es gerade keine coolen Tools gibt, mit denen man. Also das ist quasi das Outcome ist quasi, es gibt keine coolen Tools, mit denen man X4 reparieren kann, wenn man genau weiß, was man tut, sondern alle refusen dann immer was zu machen für einen, wenn da dieses, wenn das Dirty Bit quasi gesetzt ist. Also, ja, das ist auf jeden Fall ganz cool zu lesen. Es ist auch ein kurzer, relativ kurzer Read, aber gut, gut geschrieben mit Technical Insight. Genau, also X4 als Looperfest in einem Krypto-Container drin ist schon eher obskur.
Ja, aber what could possibly go wrong?
Ja, ja. Und da, wo eine Postgres-Datenbank drin läuft. Ja. Aber ich glaube, viele Sachen ergeben sich genauso. Ja, man fängt quasi an irgendwie und dann so, oh fuck, wir müssen irgendwie irgendwas damit machen. Wir verschlüsseln und ziehen es dann irgendwann später um. Nie umgezogen und zack, hast du irgendwelchen Quatsch am Arsch.
Ja, leider und, passiert das.
Ja, mit Postgres hätte man natürlich auch einfach einen Dump machen können. Alle Woche, aber so wie es halt ist, kein Backup, kein Mitleid. Dafür hatten wir jetzt den Blogpost dafür.
Sehr gut.
Schön.
So, was kann man bei HTML kaputt machen?
Alles.
was kann man?
Wir?
HTML kaputt machen.
HTML kaputt machen. Ah, hier. Genau. The case against self-closing tags in HTML. Genau. Es geht darum, dass man ja hier dieses, wenn du einen HTML-Tag hast, zum Beispiel so ein Break-Tag, und dann machst du ja so ein Forward Slash und dann die schließende Klammer.
Mhm.
Und das ist aber eigentlich ein bisschen pointless.
Warum? Und sparst du dir voll irgendwie 5 Bytes oder so?
Genau, das ist das eine. Also, du sparst halt Bytes, aber es macht halt auch einfach keinen Sinn, dass es Self-Closing ist. Und wenn du irgendwie genug runterscrollst, es gibt diese interessanten Fälle von, wenn du zum Beispiel einen Div machst, den du closed und danach einen Text machst.
Keiner macht einen Self-Closing-Div, das ist total Quatsch.
Der Text, genau, keiner macht das, aber wenn du das machen würdest und dann Text danach hast, dann ist dieser Text im Div.
Mhm.
Und das ist halt nicht unbedingt das, was du erwarten würdest. Das
keiner macht Self-Closing-Divs, Mann. Das ist Quatsch.
Genau, aber darum kann man halt gut argumentieren, dieses Self-Closing ist halt
ja.
Quatsch.
Ja, ist es auch.
Also man kann es einfach weglassen. Und er ist da irgendwie drüber gestolpert, weil Prettier, was so ein HTML Prettifier ist,
macht es, oder was?
Da halt seiner Meinung nach eine falsche Opinion hat. Und ich glaube, nachdem ich diesen Blogpost angeschaut habe, ich agree, dieses Self-Closing-Ding sollte eigentlich weggehen. Es gibt eigentlich keinen guten Grund, warum es das noch gibt.
Sieht auch komisch aus, ganz ehrlich.
Es sieht auch komisch aus und es ist komisch. Also es macht einfach keinen Sinn.
Okay.
Self-Closing-Ding macht keinen Sinn.
Es ist einfach pointless.
Ja,
genau.
Sehen wir alles so.
Der Browser soll sich darüber aufregen, wenn du so einen Quatsch machst.
Nee, der Browser regt sich ja auch nicht drüber auf.
Der soll sich aber drüber aufregen. Der soll einfach sagen, was machst du für ein Quatsch? Hör auf damit. Self-Closing GIFs gibt es nicht.
Hör auf. Aber das ist halt nicht, wie Browser funktionieren. Browser sagen halt, wenn das irgendwie...
wenn es irgendwie nach Text aussieht, mache ich schon irgendwas.
Genau, wenn du mir irgendwas, wenn du mir deinen Namen tanzt, dann zeige ich dir das an. Das ist halt, was ein Browser macht.
Ja, also Browser sind schon vollkommen verrückt. Ja, wenn du dir auch anguckst auf manchen Seiten, da kriegst du irgendwie 100.000 irgendwie Exceptions und alles mögliche explodiert die ganze trotzdem. Zeit. Ja. Aber die Webseite sieht halbwegs okay aus und kannst immer draufdrücken. Das ist schon erstaunlich. Also jedes Mal, wenn ich auf irgendeine Webseite gehe und dann aus Versehen mal dieses Ding aufgemacht habe, dann sagt, oh fuck, alles gelb und irgendwelche Referrer Policies, kann nichts nachgeladen werden, alles komplett ein Arsch. Aber man kann es sich angucken. Loading failed für irgendwelche Skript-Scheiße. Vollkommen verrückt.
Tja.
Ja, gut. Ja, stimmt. Also da würde auch ein gelbes Banner noch nichts helfen, weil da ja schon irgendwie 100 andere gelbe Banner sind. Ja, okay. Also kein Self-Closing
mag das nicht.
Tags haben. Und wie sieht so ein Breakline aus? Das ist dann BR und dann nochmal BR oder was?
Nee, das ist einfach BR und fertig.
Aber der ist dann offen für immer.
Nein. Nein. Das ist genau der Punkt. Ist er nicht. Es spielt auch keine Rolle, also ja. Nee. Es ist einfach diese spitze Klammer auf, BR, spitze Klammer zu. Fertig.
Aber das Tag geht niemals zu.
Doch.
Wann?
Das instant zu. Du kannst kein offenes BR machen.
Warum kann ich kein offenes zu?
Du kannst, weil der Tag kein Content haben kann.
Laut.
Ja, das stimmt.
Wer sagt das?
Ja, ist BR. Bei BR ist es so, ja, richtig.
Ja.
Aber warum ist es nur bei BR sowas? Das ist Quatsch.
Ja, aber das ist genau der Punkt. Das ist gleich wie wenn du halt ein Self-Closing Div machst. Das ist halt Quatsch. Einen offenen BR gibt's nicht.
Part of a special list of elements that can never have children.
Mhm. Ja.
Therefore they self-close.
Genau, und es gibt halt Self-Closing-Elements und es gibt halt Elements, die nicht Self-Closing sind. Und darum, ja.
Nee, aber
und
schön
du
mal.
Kannst das, du beeinflusst das nicht, ob du den Tag closed oder nicht. Das halt in der Spec steht halt, ob es Self-Closing ist oder nicht und dann je nachdem packt es halt Dinge drunter oder nicht. Aber dieses, ja.
Krass. Na gut, keine Ahnung. Weiß ich jetzt nicht.
Genau. Also ich habe jetzt auch nicht eine super strong Opinion, aber
ja, aber sie
ich habe mir das angeschaut und ich sehe das ein.
Ja, Genau, einfach ich finde, weglassen. Du hast recht. Genau, weglassen, das Gute ist.
Einfach weglassen.
Genau, keine Diffs mehr. Diffs, genug Diffs gehabt hier.
Keine Diffs. Self-Closing-Diffs.
Einfach nur noch Spans.
Ja.
Was?
So. Einfach nur noch Spans. Nur noch also Headlines. Einfach, wir schreiben einfach alles in Headlines. Und ja. Mit CSS reparieren wir die ganzen Headlines dann. Diffs, nein, danke.
Dann kommen wir zum X1-Kabeln.
Genau. Das ist ein Blogpost von einem Typen im Internet, der, beziehungsweise von seiner Story, wie er das X1-Kabeln, also quasi so ein ThinkPad-Laptop, dazu gebracht hat, in den Gadget-Mode von seinem USB quasi zu verwenden. Also Gadget-Mode ist quasi eine Funktionalität, wo du dem USB sagen kannst, was es denn sein soll. Und ich weiß gar nicht, wie darauf gekommen ist. Auf jeden Fall hat er quasi nachgelesen, dass dieses Laptop dieses Feature haben muss, weil quasi der Chip das kann. Und dann hat er sich da auf den Weg gemacht, herauszufinden, wie er denn dieses Feature aktiviert. Und die Story ist nice. Gut zusammengeschrieben. Auch quasi, wie er darauf gekommen ist, dass es so sein muss. Und wie er dann quasi sein BIOS gepatcht hat mit quasi den direktes neu raufgeflasht, aber signiert, aber mit einem speziellen Bit geflippt, dass er Advanced-Modus oder sowas in seinem BIOS aktivieren kann.
WTF. Also ist schon krass. Ja,
sehr cool.
Okay.
Sehr cool.
Cool. Sehr cooler Blogpost. Genau. Sehr schön.
Ja. Ich verlinke hier, glaube ich, mal direkt den Blogpost. Jetzt gerade der Hackaday-Artikel. Der Original ist besser.
Ja. Dann sind wir auch schon in unserer letzten Kategorie für diese Sendung. Die Picks. Mhm. Picks. Wer macht den Pick-Starter? Mhm.
Genau.
Link Warden. Bitwarden zu tun.
Vom Namen her sieht es so aus. Ich weiß nicht genau, ich habe es noch nicht ausprobiert. Link Warden soll ein self-hosted Open Source Collaborative Bookmark Manager to collect, organize and archive web patches sein.
Okay. Cool.
Ich bin immer noch quasi auf der Suche nach irgendwas, wo ich all meine Bookmarks reinwerfen kann und die dann Volltext durchsuchen kann. Immer noch, ja, quasi Shiori habe ich ausprobiert. Es gab irgendwie so ein komisches anderes Ding, was es wohl konnte. Aber nichts hat mich so richtig überzeugt. Und jetzt gibt es, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, dieses Tool, mindestens ein Jahr.
8 Monate, 10 Monate.
Was das theoretisch auch geben soll, also quasi, dass du da deine Bookmarks alle reinwirfst, dann macht er sie durchsuchbar. Er macht quasi ein Archiv von den ganzen Bookmarks, die du hast, also von den Seiten, und es gibt die Möglichkeit der Volltextsuche. Und ich wollte es quasi hier mal picken, auch wenn ich es noch nicht ausprobiert habe, aber es sah ganz nice aus. Vielleicht benutze das ja schon, wäre ganz cool, wenn ihr mal sagt, ob das cool ist oder ob das quasi irgendwelche Probleme hat. Okay. Link Warden.
Sieht auf jeden Fall cool aus.
Bestimmt was mit KI und AI.
Warte, ich suche mal ganz kurz. Ich glaube nicht. Noch
kann man
nicht,
ja noch,
aber das kann auch werden.
Das wird noch.
Maschine. Wayback Machine gibt es noch.
Ist auch nicht in Rust, also kann
ja
gar nicht so gut
sein. Das habe ich auch gleich
gesehen. Ach du Scheiße. Was ist das, so ein TypeScript?
Ja.
Das kann ja nichts werden.
TypeScript.
Oder ist es TypeScript oder?
Ja, ist TypeScript.
Ja, ja.
Aber die Leute mögen auch TypeScript.
Ja, ja. Das stimmt auch gut. Linux Syscalls, wenn ihr da mal Dinge nachschauen wollt, da gibt es diese Searchable Linux Syscall Table. Ist ganz nett, ist einfach alle Syscalls mit Links zu Manual und Entry Point.
Okay, warum?
Sehr gut. Sogar
was musst du machen mit Syscalls?
Sorry.
Was musst du machen mit Syscalls?
Callen?
Syscall. Ich habe gedacht, du machst Rust, Mann. Da ruft noch keine Syscalls direkt auf, oder?
Kommt drauf an, was du magst.
Weiß ich nicht genau. Was machst du denn mit Syscalls, Mann?
Aber ja.
Ja, gut, er programmiert halt viel C++. Er macht schon
ja,
so Zeug.
Hier
callt man direkt
Memory Unsafe Scheiß.
Ach du Scheiße.
Dann. Gelegentlich macht man da wohl auch mal einen Syscall.
Mhm.
Habe ich mir sagen lassen.
Nee.
Genau, Man-Page, das ist eine coole Seite.
Die Man-Page zu IOU Ring Enter funktioniert gerade nicht. Ist kaputt. Jetzt weiß ich auch nicht, ich wollte es benutzen, jetzt kann ich es nicht. Die Man-Page existiert nicht.
Na gut, aber sie updaten ja die Seite scheinbar öfter, also zumindest Kernel 6.7 ist oben schon verlinkt und irgendwelche Syscalls dazu, also scheint immer up-to-date gehalten zu werden, vielleicht wird der Link dann auch noch gefixt.
Also, das ist halt auch einfach interessant zu sehen, was irgendwie
Syscalls gibt.
Und wie viele Syscalls, das es mittlerweile gibt. Das schon. It's a lot.
Stimmt, ja.
It's a lot.
Und ich meine, wenn du so Zeug debuggst und zum Beispiel so ein S-Trace auf dein Binary anmachst und dann die Calls siehst und dann dich fragst, was ist...
Was zur Hölle passiert da?
Einfach
nur Open oder F-Open gucken, das sehe ich.
Was ist ein Klon 3 und warum macht das mein Programm?
Ja. Dann, nee, einfach nur immer nach Open gucken. Was anders braucht man gar nicht gucken.
Ja, fairerweise ja. Fairerweise Open, Write.
Ja, Open und Write, genau, das sind die zwei Sachen.
Read, Klassiker, ja, Close.
Genau. Ja, genau.
Und dann hört es dann aber meistens auch schon auf.
Ja, Klaus wird es meistens gar nicht wissen, wenn sie gucken, wo es kommt. Ja, ja, das, also wenn ich Strace benutze, dann meistens für solche Sachen.
Ja, ja, absolut. Aber trotzdem, also ich meine, es ist good to know,
ja,
wenn es mal was anderes ist.
Mhm. Exec könnte man vielleicht nochmal ankommen.
Ja.
Okay, cool. Haben wir das. So, noch Core Power.
Das ist ein Video und das nicht von mir.
Okay.
Was ist das für Wörter?
Das ist, glaube ich, von
Core Power Ocean
von Markus, oder?
C4 Wave Energy Converter.
Das ist auch noch von Markus.
Ja. Würde ich auch sagen.
Interessant.
Gut.
Okay, irgendwas Wellenenergie.
Genau, also das ist jetzt hier mal ein Teaser. Core, wie gesagt, Core Power Ocean Deploy C4 Wave Energy Converter Video.
Genau.
Nächstes Mal. Also,
gute Zusammenfassung ist bestimmt irgendwas mit Wellen, Wasser, Energie.
Vielleicht Wasser.
Ja, dann
vielleicht Wasser.
Bash Debugging,
genau. Das hätte sonst bei Lesefu auch noch mit reingepasst, weil hier schon so viele. Genau, es ist ein Comic, wie man relativ schnell Bash debuggt. Ja, also es benutzt Set-X und wie man das quasi anwendet und zusätzlich noch Step-by-Step Debugging für Bash als Trap. Ist auch ganz nice. Habt ihr jetzt gewusst, dass es sowas gibt. Und Print Better Error Messages, auch immer eine gute Sache.
Das nächste klingt irgendwie komisch.
Sehr gut,
genau,
klingt es.
Nix BSD.
Genau, ist irgendwie via Mastodon
reingeflogen.
Irgendjemand, ach.
Ja.
Weiß ich nicht, habe ich jetzt gerade nicht mehr offen. Irgendjemand hat gesagt, hier, das ist bestimmt was für euch und ja.
Ah, die Musikmatze war das, glaube ich, oder?
Ah, das könnte sein, ja. Das könnte entkommen. Auf jeden Fall, was ist es? NixBSD. Das, so ein FreeBSD kinda System, aber halt Nix.
Also es ist ein, ich würde jetzt sagen, es ist ein NixOS mit einem FreeBSD-Kernel.
Ja, oder so rum.
So rum würde ich sagen, aber keine Ahnung. Er ist auf jeden Fall ein bisschen gruselig auch.
Genau, ein bisschen gruselig, aber es ist auch irgendwie so ein Hobbyprojekt, das ist nichts.
Nee, nicht fertig und so, aber trotzdem ist es, dass man überhaupt den Kernel wechseln kann, ja, und dann immer noch was hat, was funktioniert, ist schon irgendwie erstaunlich, ja. Und sagt dir so, oh, Linux-Kernel ist quasi, du bootest in Linux rein, ja, aber nein, du kannst auch irgendwas anderes haben. Und das funktioniert dann anscheinend trotzdem noch. Ja, crazy.
Genau. Darum nix BSD, bestes BSD. Oder so.
Ja, schon, keine Ahnung. Ich habe die anderen BSD noch nicht ausprobiert, aber nix BSD würde ich mir vielleicht sogar antun. So, ich verlinke hier mal den Screenshot dazu noch. Den kann ich hier noch kurz einmal raussuchen. So, und was haben wir noch?
GIF Cities. Ist das so wie GeoCities, aber...
Ja!
Yes!
Was?
Ja! Stabil genamed.
Yeah.
Sehr guter Name.
Oh, das ist GeoCities Animated GIF Search Engine.
BTF.
Ah, ist sehr gut, ich lieb's.
Ja. Wenn ihr zum Beispiel, wenn ihr euch jetzt zum Beispiel einen drehen, wenn ihr jetzt ein drehendes Dollarzeichen braucht, ja, kein Problem, gibt einfach da oben ein Dollarzeichen, Dollarzeichen und dann lädt es in Comic Sans und dann
Gott.
Kapau, kriegt ihr Dollarzeichens in verschiedenen Ausführungen. Und ich meine, wenn das mal nicht geil ist, dann weiß ich aber auch nicht, was geil ist. Ja. Na, vielleicht hätte ich nicht Sign dazu geben sollen, sondern nur Dollar. Ja, ist geil. Also, wenn ihr, wenn ihr GIFs braucht, ja, kein Problem hier. Einfach nehmt diese Dollar-Suchmaschine, diese Internet GeoCity Search Engine und guckt einfach nach, ja. Sucht euch einen geilen drehenden Dollar aus, nehmt den her, bam.
Geil.
Premium.
Sehr verrückt. Schön.
Absolut Premium.
Das brauchen wir. Das,
das
bookmark ich jetzt mir so gleich. Das ist,
wenn du so eine Webseite nochmal bauen willst, ja, und die zum Beispiel, oder auch quasi diese, diese E-Mail-Inbox, ja, kein Problem. Gib's einfach ein, Inbox, bam. 1000 Millionen GIFs, Mann. So viele GIFs. Hm.
Es lädt einfach ein bisschen langsam.
Es lädt ein bisschen langsam, aber es sind auch, ich meine, es sind alles GIFs, ja klar, sind langsam. Ja. Ja. GIF Cities.
Sehr schön. Das ist perfekter Abschluss für diese Sendung, würde ich sagen. Der Link, den alle noch schnell klicken müssen, bevor wir uns jetzt hier in die Nacht verabschieden und ihr da draußen, was auch immer ihr gerade, wo auch immer ihr gerade uns hört, genau. Quasi nicht. Könnt ihr euch dann das danach nochmal durchklicken, auf jeden Fall. Die Links findet ihr natürlich wie immer bei uns im Blog. Und kommentiert fleißig. Wir haben ja viele Fragen gestellt und haben auch gesagt, wo wir demnächst überall sind. Dann könnt ihr uns auch besuchen. Ansonsten wünschen wir euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß.
Am Gerät.
Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Für die drehenden GIFs.
Die drehenden GIFs. Genau. Dreht euch.
Nice.